Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast, eine neue Mailback-Folge mit Lukas Bawenschik.
Hallo, hallo.
Und mir, Christian Eichler. An dieser Stelle auch nochmal frohes Neues. Haben wir ja schon im Jahresabschluss-Podcast gewünscht, weil wir den nach dem Jahreswechsel aufgezeichnet haben. Aber vielleicht habt ihr den ja nicht gehört oder sowas. Oder habt ihr jetzt auch neu abonniert oder so? Dann auf jeden Fall auch nochmal herzlich willkommen hier zu diesen Extra-Formaten, die es für Bäcker unseres Podcasts gibt. Das sind zwei an der Zahl im Monat. Einmal gibt es immer eine Mailback-Folge und dann gibt es eine Special-Folge. In den Specials sprechen wir über Gesamtwerke, fast immer Gesamtwerke, manchmal knicke. Du schaffst, glaube ich, fast immer, Lukas, alle Filme zu gucken. Ich knicke mir oft ein paar von großen Regisseurinnen und Regisseuren. Und dann in diesen Mailback-Folgen machen wir so eine Mischung. Wir reden ein bisschen über News, Sachen, die so in der Filmwelt passiert sind, manchmal vielleicht noch Ideen für dieses Projekt und dann beantworten wir Fragen, die ihr uns stellt. Die könnt ihr entweder schreiben an katzpodcast@yahoo.com oder halt auch uns persönlich auf Twitter oder im Discord. Falls ihr noch nicht im Discord seid, das sind, glaube ich, auch noch recht viele Leute, die uns unterstützen, nicht da drin oder haben sich das noch nicht angeschaut. Ihr habt per Mail einen Link bekommen oder ihr seht auf Steady, wenn ihr auf unsere Steady-Seite geht und auf Beiträge klickt, dann ist da so ein Beitrag jetzt. Da habt ihr den Link zum Discord und dann könnt ihr da rein und da geht relativ viel ab. Also da wird jeden Tag so über Filme und andere Sachen diskutiert und wir gucken da jeden Sonntagabend einen Film. Genau, und da gibt's auch Fragen in einem extra Kanal und zu denen kommen wir gleich. Wie geht's dir?
Ganz in Ordnung, es könnte besser sein, aber ich kann nicht klagen eigentlich. Ich habe ja, das muss ich jetzt hier nicht ausbreiten, ab und zu so ein paar kleine Rückenprobleme, die sich jetzt wieder bemerkbar gemacht haben in den letzten Tagen. Aber es wird besser.
Ja. Ja, das kommt dann irgendwann, ne?
So die, ja, weißt du, doch noch nicht jetzt. Das ist genau das. Also wirklich, in deinem Alter vielleicht, okay, aber in meinem doch noch nicht.
Ich habe jetzt so ein, habe ich auch drüber geschrieben im Discord, dieses Buch von diesem einen Mentalistentyp gelesen über so Cold Reading, also wie man Leute verarscht oder wie man Leute so das Gefühl gibt, sie gut zu kennen, obwohl man Plattitüden erzählt, was ja bei Horoskopen passiert. Und er dekonstruiert das so ein bisschen. Er sagt auch, eine, diese Sache hängt von diesen Lebensphasen ab, also dass man, es ist fast ja Soziologie oder sowas, ne? Alle Menschen auf der Welt sind ja irgendwie ein bisschen ähnlich und haben halt ähnliche Lebensphasen und ähnliche Wunschvorstellungen und so weiter. Und er meinte so, dass diese Phase so ab 25 bis 35 so eine Phase ist, wo alle wieder mit Sport anfangen. Und das ist in meinem Freundeskreis so krass und bei mir selber auch so. Du kannst ja fast mit jedem, den du neu triffst, du kannst eigentlich jeden in dem Alter treffen und so Handlesen machen, er gibt dir die Hand und dann sagst du so, ja, ich habe gefühlt, du fängst gerade irgendwie eine neue Sache an, oder? Eine neue Sportart oder sowas, das wolltest du eh immer schon mal machen und sowas. Und dann sagen die Leute, ja, stimmt, so ist es.
Es gibt in entweder Woman is the Future of Man oder Story of Cinema, also in einem Hong Sang-Soo-Film gibt's auch so eine Szene, wo jemand so seinen Trick, um Frauen anzusprechen, erklärt. Und er sagt, ja, man sagt einfach zwei Sachen, die auf den ersten Blick widersprüchlich wirken, aber eigentlich ganz gut zusammenpassen. Also zwei möglichst große Kontraste, aber du vereinst die. Also ja, du hast so was Hartes, aber bist eigentlich auch zärtlich und so. Und da muss ich so oft dran denken, wenn Leute irgendwie Texte schreiben und da dann Regisseure oder Schauspieler beschreiben und so und dann halt so diese vermeintlichen Widersprüche ausbreiten. Und ich dachte mir, ja gut, das ist aber eigentlich auch total so ein Allgemeinplatz, so dieses is a land of contrasts in so Landesporträts oder sowas.
Witzig, dass du das jetzt sagst, weil das auch tatsächlich was ist, was ich nicht irgendwo gehört habe, aber in unserem Freundeskreis halt mega, der Witz ist immer Land der Gegensätze halt immer bei allem so. Yeah. Japan, Land der Gegensätze, sehr traditionell, aber auch sehr futuristisch. Und da, also das Buch heißt Kennen wir uns von Timon Krause. Ich kann das jetzt nicht empfehlen, ich habe es als Hörbuch gehört, so das muss man sich nicht unbedingt reinziehen, aber da waren ein paar interessante Sachen drin und eine dieser, also diese Statements, die man sagen kann, bei denen sich Leute halt erkannt fühlen, heißen Barnum-Statements. Die wurden früher mal von so einem Psychologen, glaube ich, entwickelt. Und eines ist immer dieses Kontrastierende, was du gerade aus diesem auch beschreibst. Also wenn man zu Leuten sagt, sagen wir mal, die haben ein paar Sachen gesagt, dann sagt man, ah krass, ich kann mir voll gut vorstellen, dass du so manchmal total extrovertiert bist, aber manchmal auch super introvertiert und ganz viel nachdenkst. Dann denken Leute sofort,
oh wow,
krass, der hat mich mega erkannt, weil niemand will halt auf diesem Extrem so krass abgebildet sein, sondern jeder ist halt irgendwie so und jede. Und das ist halt echt super lustig, sich die mal durchzulesen. Und da meinten sie auch immer, man kann eigentlich immer so Sachen auf so einer Linie, so wie bei Aristoteles da noch in der nikomachischen Ethik, ne, wo er immer sagt, ja, die Mitte ist ganz gut. Man soll nicht zu draufgängerisch sein, aber auch nicht zu feige. So, und genau das kann man eigentlich noch 2000 Jahre später den Leuten noch erzählen.
Was ich da auch denken muss, an diese Linie, die diese eine Lehrerin bei Donnie Darko auf die Tafel abzeichnet zwischen Love und Death. Das ist ja auch irgendwie ein ganz gutes Beispiel für, hey, guck mal, wir haben hier einen vermeintlichen Kontrast und können innerhalb unseres Modells alles darauf abbilden. Ist vielleicht das Modell ein bisschen allgemein? Nein, nein, das beschreibt perfekt das Leben.
Ja, genau. ist nicht Love und Hate, weiß ich nicht mehr. Aber
Love ja, and Hate so, kann ne? ja auch sein, ist ja
irgendwie
egal. Sowas.
Aber es ist auf jeden Fall genau, ja, ja, da habe ich mich auch so verstanden gefühlt damals als Teenie, als ich das gesehen habe.
Hauptsache irgendwas,
so,
dass man sich auf die Finger knöchelt.
Man denkt kann. Wirklich dann selber, oh, ich bin so komplex, ich bin nicht so einfach zu kategorisieren. Aber dann sagt jemand halt diesen einfachen Satz und man ist halt sofort, glaubt es halt gleich. Also weiß nicht, ob es so krass stimmt, aber ja. Und ich glaube, was ja, man auch gemerkt hat oder was ich merke aus dem Buch ist, Leute mögen das einfach, nicht nur, wenn man ihnen zuhört, weil Leute erzählen natürlich gerne von sich selber, sondern wenn man dann so Vermutung, also wenn man das hört, was die gesagt haben und dann so sagt, ah, du scheinst mir irgendwie so und so ein Typ zu sein oder sowas, ah, und das stelle ich mir super schwierig vor, das könnte ich ja nicht, wie schaffst du das denn und sowas, dann denken Leute sofort so, boah, krass, der hat nicht nur zugehört, sondern hat sich so richtig Gedanken gemacht auch so, ja, das so funktioniert Wahrsagen scheinbar.
Ja. Ja, so funktionieren tatsächlich, glaube ich, auch viele Filme. Also, die beschreiben dann halt Leben oder halt Erfahrungen auf eine Weise, die so allgemein und unspezifisch ist. Ich glaube, es gibt genug Filmstories oder Filmereignisse, Filmszenen, die genau wie diese Weisheiten, die du da gerade in diesem Buch beschrieben hast, funktionieren. Ich musste bei Boyhood irgendwie immer dran denken, weil ich das Gefühl hatte, der stellt so eine sehr normale, durchschnittliche Existenz dar. Und weil so viele aus einer bestimmten Generation, die so oder so ähnlich erlebt haben, erkannten dann viele Menschen oder vor allen Dingen halt auch Kritiker, die in einem bestimmten Alter und in einer bestimmten ja, soziokulturellen Kontext irgendwie existierten, den so besonders nah am menschlichen Leben und in der Beschreibung menschlicher Existenz und so. Also bei Filmen erlebe ich das auch sehr oft.
Ja, und ich glaube, das kann man noch sogar viel weiterziehen. Auch Comedy und sowas. Ich glaube, dass, also bei Comedians ist es ja auch oft so, dass sie meistens über Sachen erzählen, bei denen man sich im besten Fall dann denkt, krass, das habe ich mir auch schon mal so gedacht. Oder krass, dieses awkward sexuelle Problem oder Gedanken oder so hatte ich auch schon mal. Und beim Wikipedia-Artikel zu dem Barnum-Statement steht auch drin, dass das oft Dinge sind, die ein bisschen tabuisiert sind, also über die man nicht redet. Zum Beispiel gibt es so ein Statement irgendwie, selbst wenn du unter Freundinnen und Freunden oder Kollegen und Kolleginnen bist, fühlst du dich manchmal total einsam und unverstanden oder sowas. Dann denkt man so, boah, mega deep. Aber ja, das geht halt jeder Person so, weil man da, und gerade mit Freunden redet man da dann vielleicht nicht drüber, dass man sich da manchmal auch einsam fühlt oder sowas. Und ich glaube, das ist beim Film natürlich so, dass es auch so ist, weil wir ja auch so, stand auch in dem Buch natürlich so mustersuchende Wesen einfach sind. Und wir, wenn wir Sachen erkennen, die mit uns übereinstimmen, dann blenden wir gerne dann andere Sachen aus, die halt nicht so passen oder sowas und können uns dann da reinfühlen und sowas. Und ich glaube, Comedy gerade funktioniert halt auch so, dass man einerseits dann denkt, die Comedians sind smart und man findet es natürlich lustig, weil man irgendwie, weil man denkt, ah, das ist ja genauso, wie ich das gedacht habe und sowas, ja, also ja. Finde ich ganz witzig.
Also, ich habe gerade The Tetris Effect, The Game That Hypnotized the World gelesen von Dan Ackerman, war nicht sehr gut, würde ich nicht empfehlen.
Was ist das?
Ach ja, so ein Buch über die Geschichte von Tetris halt, war nicht so spannend.
Da hat der Typ doch irgendwie wegen Kommunismus nichts gesehen, oder? An dem Spiel, oder?
Das ja, genau, sehr wenig tatsächlich.
Ja. Naja.
Aber wie gesagt, ich hatte das jetzt auch mehr so als, hier ist auch ein Buch, das ich nicht empfehlen kann.
Hier ist auch ein Buch, das ist, ich glaube, man merkt jetzt schon, dass ich halt mir den Vorsatz genommen habe, 2021 keine Videospiele mehr zu spielen und dass ich tatsächlich jetzt lese. Das hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Aber gut, das war jetzt nur ein Hörbuch. Nee. So, wir sind im Jahr 2021. Ich wollte dich nochmal fragen, eigentlich, aber das wäre jetzt zu viel Vorbereitung gewesen. Es gibt so einen Podcast, den ich manchmal höre. Ich finde den Podcast nicht so gut, aber Jason Schreier ist dabei und das ist halt so der wichtigste investigative Videospieljournalist der Welt und auch mit so einer der einzigen, also es gibt nicht so viele, der hat halt ganz viel Kontakte zu den ganzen großen Unternehmen und hat dann ganz oft so Uncover-Stories, wie ist das da, weil Videospiel, da ist ja die Videospielproduktion, da weiß man ja ganz viele Sachen nicht, ne? Also bis heute weiß man nicht, was Nintendo vor 20 Jahren sich gedacht hat bei manchen Spielen. Es gibt Spiele, die werden einfach intern gecancelt, die tauchen dann manchmal irgendwo als ROM auf oder sowas. Also da ist ja so ein Schleier des Nichtwissens oft darüber und er versucht das halt manchmal so irgendwie rauszu.
Warcraft Adventure oder sowas.
Solche Sachen irgendwie so, ne? Und der hat auch einen Podcast, der heißt Triple Click. Und was die immer machen, jedes Jahr, und ich finde es einfach lustig, ist so eine Predictions-Folge. Also jeder von denen bringt 10 Predictions mit fürs Jahr. Also zum Beispiel hatten sie in dieser Folge jetzt, Netflix wird auch Gaming-Streaming anbieten in diesem Jahr. Und dann machen die halt so Wetten irgendwie, bei denen ist es halt, wer irgendein Spiel spielen muss und so weiter. Ich glaube, bei uns so Filmguckwetten, ich habe noch nichts geguckt von dem, was du mir jemals aufgegeben hast bei den Oscars.
Ja doch, Chunking Express hast du irgendwann im Rahmen unserer Folge halt geguckt.
Nein, aber das nicht war noch dann wegen der Wette natürlich. Ja, aber ich fand das eigentlich ganz, ganz witzig, so, weil vor allem sind die Folgen immer witzig, weil sie halt dann noch immer zurückgucken, was waren die Predictions und was ist tatsächlich passiert und sowas. Das ist jetzt, glaube ich, zu aufwendig, aber ich würde trotzdem dich mal fragen wollen, wie du so oft.
Hättest du mir das mal gesagt, ich hätte da voll Bock drauf gehabt.
Wollen wir
das
machen?
Super Lust.
Ja, also, dann lass uns das doch nochmal irgendwann machen. Weil ich hätte auch Bock, aber ich hatte jetzt nicht die Zeit, noch mal zu fragen. Cool, dann machen wir das noch mal. Vielleicht machen wir es. Ja, lass doch dann in der nächsten Mailback-Folge einfach machen oder sowas. Ja. Dann haben wir das. Ja, dann überlegen wir uns da.
Ist ja auch noch. Das ja nicht ist so noch Anfang des Jahres, ist, genau. Zählt.
Die
ja.
haben immer so ein paar Regeln, da können wir dann vielleicht auch nochmal drüber reden, aber die sagen, also wenn man sowas sagt wie Dune wird ein Flop oder sowas, das ist immer ein bisschen schwierig, also muss man überlegen, wie ist das einzukategorisieren, ne? Mhm. Sagt man dann, man nimmt jetzt Metacritic Score oder irgendwas oder sagt man irgendwas anderes, da müssen wir dann mal so Box gucken Office. Oder was wird verschoben oder sowas, aber ich glaube, man kann da ein paar Predictions auf jeden Fall machen. Ja, cool, dann lass das auch nächste Folge machen. Trotzdem, wie blickst du jetzt so auf dieses Jahr raus, weil mir ist dann aufgefallen, ich hatte sowieso so dann zwischen den Jahren, als so die Folgen so halb durchgeplant waren, dann so ein bisschen so eine reflektierendere Phase, so ein bisschen, wie ist es eigentlich mit Katz, wie geht es eigentlich jetzt so weiter, was machen wir dann und so, wie stehe ich so in dem Projekt eigentlich, und mir ist dann echt aufgefallen, dass mir wirklich was fehlt durch die verschobenen Oscars und die Berlinale, so ein ritualisierter Anker, der da ist in dem Jahr, weil sonst hätten wir immer gewusst, gut, wir sprechen halt dann jetzt die Wochen über die Oscar-Filme halt so. Und natürlich kann man von Oscars halten, was man will und so weiter, man macht sich auch lustig und so weiter, aber das wäre halt klar. Oder man hätte gewusst, okay, und Mitte, Ende Februar sind wir dann halt auf der Berlinale. Das ist auch nicht immer cool, das ist auch anstrengend und so, aber es ist sowas, was da ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, die beiden Sachen sind weggerückt. Also Berlinale wird es nur diesen Market und wohl den Wettbewerb, wo ich dann glaube, da werden wahrscheinlich nicht so dolle Filme drin sein, online geben im März und dann im Juni nochmal so ein Festival, Oscars auf April, glaube ich, verschoben, ne? Deswegen ist jetzt, was ja immer so ist, so eine leichte Leere Anfang des Jahres, ist aber auch filmtechnisch jetzt irgendwie wieder so da. Wir haben immer noch den Lockdown und sowas. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, ach, interessant, dass das fehlt. Es fehlt mir auch so ein bisschen tatsächlich, weil ich mich jetzt so dran gewöhnt hatte. Ist bei dir auch so?
Na, ich weiß nicht, für mich sind, glaube ich, weder die Oscars noch die Berlinale so besonders wichtige Bezugspunkte. Natürlich hat man so einen sehr klaren Ablauf eigentlich. Also ich gucke mir den Januar an und denke so, ah, da müsste dann Max Ophüls kommen und dann ist da irgendwie am Ende oder am Anfang irgendwie mit Februar halt die Berlinale und Oscars und so. Aber ich glaube, man hat sich ja so ein bisschen an die Ungewissheit schon auch gewöhnt, so in den letzten Monaten einfach. Also seit März, Februar letzten Jahres ist es ja irgendwie ein permanentes Schweben, in der Luft hängen. Ein Gefühl von, ja, es könnte alles klar kommen, aber das könnte sich dann eben auch nochmal verschoben. Und ich glaube, daran habe ich mich jetzt auch so ein bisschen gewöhnt. Also ich glaube, ich bin jetzt gerade in so einem Status, wo ich alles so relativ nicht leidenschaftslos, schon natürlich sehr involviert, aber weitestgehend eher auf mich zukommen lasse und das Gefühl habe, so die meisten Anker, die traditionell da sitzen, bedeuten mir nicht so wahnsinnig viel, dass jetzt da für mich irgendwie viel wegbricht oder so.
Und sonst hast du dir jetzt so viel, es gibt ja auch Artikel jetzt beim Hollywood Reporter und überall, so das sind die großen Filme des Jahres, die Sachen kommen jetzt raus, da weiß man ja sehr viele Sachen, die geplant sind, und guckt dann so durch und denkt sich, ach, der macht einen neuen Film und die macht einen neuen Film, habe ich noch gar nicht mitbekommen und sowas. Ich digge mich da aber auch nicht so super tief rein, sondern fahre natürlich immer so ein bisschen auf Sicht, weil wir ja immer den Deutschlandstart als Kriterium haben und deswegen ist das ja eh alles so ein bisschen anders. Plus, es gähnt einen ja jetzt sehr diese Filmstarts, wo man, ich hänge immer dann mega viel auf Filmstarts rum, so Wochenstarts, das gähnt einen ja jetzt so an, weil es die gar nicht mehr gibt, so diese Seite, was kommt jetzt eigentlich raus? Das heißt, man muss jetzt auch gucken, was mit Netflix und Amazon und so weiter. Hast du das auf dem Schirm, was alles so kommt in diesem Jahr, was es für Filme geben wird, die du spannend findest oder so?
Ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig viel. Ich habe natürlich diese ganzen Sachen, die verschoben worden sind, noch alle irgendwie präsent. Und ich weiß auch, welche Blockbuster kommen, auf die ich mich überhaupt nicht freue, also was weiß ich, irgendein Ghostbusters oder Godzilla vs. King Kong oder Cruella oder so ein Quatsch und natürlich die Sachen, die halt irgendwie jetzt sich die ganze Zeit verschieben, so Nomadland, The Father, No Time to Die, Dune, Mission Impossible und dann habe ich auch so die paar Blockbuster, die mich sicher interessieren, also so Matrix 4 oder Last Night in Soho oder sowas und natürlich habe ich dann auch vereinzelte Sachen, die halt näher an meinem Zugang zu Kino, zu Film liegen. Also sowas wie diese Wong Kar-wai-Serie oder sowas habe ich natürlich, aktualisiere ich alle 3 Tage die News, was da jetzt genau passiert oder so. Und lese dann jede Nachricht, die sagt, okay, es könnte vielleicht doch nicht klappen, irgendwie schockiert durch. Weil dieser Film, der wohl angedacht war, wird auf jeden Fall wohl jetzt schon mal nicht mehr stattfinden. Das ist auf jeden Fall alles sehr nervenaufreibend. Aber insgesamt, glaube ich, fliege ich da auch eher auf Sicht, weil ich so das Gefühl habe, es lohnt sich ja meistens nicht, sich in so Sachen so reinzusteigern, so Teil von so einem endlosen Hype-Prozess zu sein. Also ich glaube, das Antizipieren ist etwas, was für mich viel weniger interessant ist als die eigentlichen Filme. Ich finde das ja auch immer nervig, wenn Leute so viel über Trailer schreiben, über Ankündigungen schreiben und so. Das ist alles die Art von Zukunftsmusik, die in meinen Ohren immer so ein bisschen schief klingt, mit der ich sehr wenig anfangen kann.
Ja. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, so was alles so kommt und sowas. Das muss man dann einfach mal schauen. Wir werden das bei den Specials, also das will ich auch noch mal einmal sagen, so, das ist jetzt durch, ein Jahr Specials, ne? Es waren echt viele Filme, wir haben echt viele Regisseurinnen und Regisseure besprochen. Es war total toll zu sehen, auch im Discord, dass Leute gesagt haben, gut, dann gucke ich jetzt auch mal was von Claire Denis oder wo gibt's denn eigentlich die Cronenberg-Filme und so weiter, ne? Also ich habe, dass das so richtig krass Fahrt aufgenommen hat. Und das war für mich jetzt auch nochmal ein toller Moment eigentlich, in dem ich irgendwie gemerkt habe, also zwischen den Jahren dachte ich mir so ein bisschen, ich habe jetzt viele verschiedene Arten von Kritikerinnen, Kritikern kennengelernt. Ich habe jetzt viele Regisseure, Regisseurinnen kennengelernt, so die ich noch nicht kannte, viele Werke und so. Wir haben hier sehr viele Mailback-Folgen gemacht. Da lerne ich natürlich auch immer sehr viel so von deinem Blick auf die ganzen Sachen. Zum Beispiel, dass du sagst, so eine formale Kritik ist auch immer wichtig und so weiter. Aber ich habe mich dann irgendwann so zwischen den Jahren so gefragt, aber was genau ist eigentlich mein Ansatz jetzt noch? Weil ich schon gemerkt habe, dass in so manchen Specials ich sehr viel nur noch ins Moderieren komme, also dann so, dass die erste Cronenberg war natürlich so, weil ich da dann auch zufällig ja kaum die Filme gesehen hatte und so weiter, ne? Also wie viel kann ich eigentlich sagen dazu und so weiter, was ist eigentlich mein Ansatz und so weiter, will ich jetzt mehr in diese, ins Historische nochmal rein und so weiter. Und mir ist aufgefallen, dass mich dann doch ein bisschen bewegt hat, das muss ich schon sagen, als ich diese Jahresabschlussfolge geschnitten habe und den Post gemacht habe, so diesen Dankespost, so, ich gesehen, wie viele Leute eigentlich so zu Gast waren bei Katz. Also wie viele Leute da waren, mit wie vielen Leuten man jetzt mal einen Kaffee getrunken hat, ob es in Venedig war oder sowas. Leute, die wie Jenny jetzt auch, die im in der Jahresabschlussfolge drin war, was ich mega cool fand, auch weil sie nochmal auch noch einen ganz anderen Blick hat. Ich finde das total nice, weil sie, weil ich bei ihr auch, wie manchmal auch bei dir und bei anderen nicht genau weiß, wie findet sie jetzt den und den Film. Ich habe das Gefühl, da ist wenig so klar, also das Genre findet sie eh gut oder sowas, deswegen fand ich das total cool und wo man sich jetzt wirklich auch ein bisschen fester kennt, dadurch, dass man mehrere Folgen gemacht hat und so weiter. Dann wie viele Leute in dem Discord und so sind, ne, also und da mit uns reden, also wie viele das eigentlich schon sind, so. Und mir ist aufgefallen, dass ich aber glaube ich halt nicht halt nur Ideologiekritik oder sowas machen will, weil das so mein Ding ist, aber ich auch nicht in diese komplette ich lerne jetzt alle Filme kennen und habe die ganzen Querverweise und sowas. Ich glaube, was mir wieder aufgefallen ist, ist, dass ich immer Lust habe zu lernen. Also ich immer bei jedem Film und jedem Thema so das Gefühl habe, okay, was könnte ich jetzt noch lernen? Was könnte ich noch lesen? Um welches Thema geht's eigentlich in dem Film und so weiter? Ich habe Lust, noch mehr zu verstehen, wie Leute argumentieren in der Kritik. Also ich würde das ja immer gerne auch ein bisschen aufdröseln können, zu sagen, okay, du machst es jetzt ideologiekritisch, aber du machst es ja ästhetisch. Kommen wir vielleicht irgendwie zusammen oder sowas? Ne? Das würde ich, glaube ich, noch mehr machen. Und dann habe ich auch doch gemerkt, dass ich doch auch wieder, also ich dachte so ein bisschen, weil ich viel mehr Filme geguckt habe letztes Jahr als sonst, das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was die Leute im Discord gucken und sowas, aber ich hatte ja vorletztes Jahr so 110 oder so gesehen und dieses Jahr glaube ich 230, also über 100 Filme mehr und dachte schon so, das reicht mir eigentlich so an Filmen im Jahr. Und dann ist mir aber aufgefallen, wie viele ich eigentlich dann davon doch auch mochte, die ich gesehen habe, als ich dann dachte, gut, jetzt musst du auch mal eine Letterboxd-Liste machen und dann gesehen habe, boah, da haben mich echt viele bewegt, wir hatten da tolle Diskussionen und so weiter, also also ich glaube, dieses so lernende Mindset irgendwie macht mir eigentlich Spaß, dann doch immer noch das Gefühl zu haben, ich kann hier immer viel lernen, über Genres, über Zeiten, über Regisseure, Regisseurinnen und sowas und ja, da habe ich wieder so ein bisschen mein Footing gefunden auf jeden Fall. Also kurz dachte ich so eine Woche, ist es jetzt nicht auserzählt, was ich zu sagen habe zu Kino, aber ich glaube, es ist nicht der Fall.
Man lernt ja die ganze Zeit. Ich merke ja auch, dass diese Specials für mich auch eine tolle Gelegenheit sind zu lernen. Also einfach sich nochmal so intensiv in einen Regisseur so reinzuversetzen und sich ganz einfach konzentriert mit dem zu beschäftigen, ist eine total tolle Möglichkeit, nochmal einen neuen Blick auf den jeweiligen Künstler halt zu finden. Also ich merke, dass ich mehrere Regisseure hatte, bei denen ich dann im Nachhinein wirklich nochmal sehr anders darauf geschaut habe, als ich dachte, dass ich vorher irgendwie mein Bild im Kopf hatte halt. Also ich finde das auch immer eine sehr angenehme Erfahrung und auch, glaube ich, Katz insgesamt. Also einfach auch, wenn man hier zum Beispiel Fragen hat, wo man natürlich irgendwie auch eine Grundantwort drauf hat, aber wo man, wenn man das formulieren muss, dann einfach sofort nochmal das Ganze neu ordnet und so. Also ich glaube, Lernen ist für mich auch immer etwas, das ich hier mit diesem Podcast ganz stark verbinde.
Bei den Specials wird es so sein, dass im Februar du auswählst, über wen wir sprechen, und im April ich, die im März stimmen wir wieder ab. Wir wollen es, glaube ich, nicht so machen, dass wir das jetzt immer so wechseln, aber wir haben ja gemerkt, man könnte auch mal vielleicht einen Fokus auf kleinere Sachen werfen oder einfach auch mal was machen, auf das wir Lust haben oder sowas, Sachen, die vielleicht nicht gewinnen würden. Bei mir ist es so, dass ich mich halt unbedingt mal mit John Woo immer schon auseinandersetzen wollte und das machen wir dann im April. Da hat auch Daniel Schröckert Bock, damit am Start zu sein. Da müssen wir mal gucken. So, also wahrscheinlich wird die April-Folge John Woo werden und genau, du kannst dann überlegen, was wir im Februar machen. Ja.
Das große Sam Newfield Special.
Ja, genau, alle Filme von Til Schweiger.
Na, ich habe schon ein paar Ideen im Kopf, aber das sage ich jetzt noch nicht. Aber ich glaube, die meisten davon sind ein guter Kompromiss zwischen nicht völlig unbekannt und man kann nichts davon sehen und dem typischen überkanonisierten Mega-Regisseur.
Genau, und wir behalten uns offen, natürlich auch zu sagen, wir machen mal nicht einen Regisseur oder eine Regisseurin oder sowas in einem Special, aber ist jetzt noch nicht so direkt geplant. News. Ich muss halt über eine Sache mit dir reden, einfach weil ich das wirklich, mich das wirklich irgendwie anders fertig hat gemacht
beschäftigt.
Hat, als wirklich beschäftigt hat eine Zeit lang. Und das sind zwei Sachen, die zusammenhängen. Das Größere davon ist der Disney Investors Call. In den 1920ern haben Wolfgang und Stefan in ihrem Podcast da auch schon mal drüber gesprochen. Ich fand das auch ganz interessant. Da ging es auch noch viel darum, wie spielt China da mit rein und sowas. Was wurde da noch alles so angekündigt? Aber da hat quasi Disney seinen Investoren und aber auch dem großen öffentlichen Publikum halt so eine Präsentation gegeben, die ich kenne nur den Twitter-Thread. Ich habe das nicht live geguckt, aber ich glaube, du hast es auch gesehen, wo gesagt wurde. Ach, das genau, aber in Discord haben das auf jeden Fall ein paar geguckt und da wurde quasi gesagt, was kommt alles bei uns oder aus meiner Sicht, was kommt alles auf euch zu, so ein bisschen. Und die Bottomline ist wirklich, und man weiß das ja, und man weiß ja, wie Kapitalismus funktioniert und solche Unternehmen, das sehen wir jetzt ja sowieso, die großen Anbieter, die großen Firmen, alle ihre IPs bündeln und sich fragen, wie können wir aus allem, was uns gehört, möglichst viel noch rausschlagen, mit dem wir irgendwie Geld machen können, aka Kinotickets verkaufen oder eben Leute zu Disney Plus ziehen, plus natürlich Merchandise und was da alles so dranhängt. An Disney hängt ja auch noch natürlich die ganzen Fox-Sachen und sowas dran, also Hulu, ne, ist da ja, glaube ich, der Streaming-Service, wo die Sachen da hauptsächlich kommen und dann natürlich so National Geographic und sowas, sieht man ja auch, wenn man sich bei Disney Plus einloggt, so, was da so die großen Themen sind, aber ich fand so die Nachricht, die irgendwie die größte erste Irritation war, in den nächsten Jahren wird es 10 neue Star-Wars-Serien geben und 10 neue Marvel-Serien, glaube ich auch, oder Marvel-Filme und Serien oder sowas. Und dann haben sie das halt alles genannt und da gibt es wirklich so ein super witziges Bild wieder ein, ich weiß nicht genau, wer das von Disney jetzt war, da steht und dahinter sind diese Logos von diesen ganzen Star-Wars-Serien. Sieht wirklich aus wie in Microsoft Paint irgendwie zusammengeschissen. Da dachte ich, ihr könnt ja auch mich anrufen, ich mache euch ein cooleres zu Star Wars Rogue Squadron oder sowas. Und da sind halt Sachen dabei, wie eine Cassian Andor heißt der, glaube ich, so ein Nebencharakter aus Rogue One kriegt seine eigene Serie. Rosario Dawson, die ja als Ahsoka in Mandalorian irgendwie einen Auftritt hatte, kriegt ihre eigene Serie. Also auch Mandalorian wird quasi so ein eigenes Mini-Disney plus Cinematic Universe und so weiter. Es gibt Sachen wie eine I Am Groot-Animationsserie. Es wird das Guardians of the Galaxy Christmas Special geben, wahrscheinlich als Verarsche vom Star Wars Christmas Special so ein bisschen. Und Sachen wirklich, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also alles, jeden fast, den man da irgendwie kennt oder schon mal gesehen hat, der hat eine Chance, seine eigene Serie und seine eigene Sache zu kriegen. Und ich dachte ja schon oft, ich bin irgendwie ein bisschen raus bei der Superhelden-Disney-Sache und so weiter. Wir besprechen ja auch viele Sachen nicht. Ich hatte ja letztes Jahr diesen Vorsatz, keine Superheldenfilme zu gucken. Gut, dann kamen auch fast keine. Aber da habe ich jetzt noch mal wirklich gemerkt, also wir haben ja, glaube ich, alle noch im Kopf ein bisschen, dass Solo ja kam, dieser Spin-Off-Film über Han Solo, den sie im Sommer rausgebracht hatten, der ja relativ gefloppt ist. Also wo Disney zum ersten Mal so gemerkt hat, vielleicht können wir doch nicht alles machen mit dieser Star-Wars-Lizenz und es lohnt sich alles. Und da hätte man ja jetzt theoretisch vielleicht gedacht, okay, dann gibt es jetzt vielleicht mal eine Pause, 2 Jahre oder so bei Star Wars, aber das ist halt die komplette Gegenankündigung. Und ich fand, das war so ein seltsames Gefühl, weil man sich wirklich gedacht hat, wer soll das wirklich alles gucken? Kann das wirklich funktionieren? Also, das in dieser Größe aufzublasen und so, und muss man sich da komplett als Filmpodcast von abwenden? Weil das ist ein Gefühl, was ich auch hatte, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn jetzt Leute sagen, du musst es ja nicht gucken, oder ihr müsst es ja nicht besprechen. Aber ich habe das Gefühl, ich muss es trotzdem wissen. Also ich muss trotzdem so ein bisschen wissen, was das ist, um mal zu entscheiden, ob das interessant ist für uns oder nicht. Und allein darauf habe ich schon keine Lust.
Ja, ich bin vor allen Dingen enttäuscht. So viele verschiedene Angebote und meinen erotischen Thriller über Salacious Crumb haben sie trotzdem abgelehnt. Also wirklich eine Unverschämtheit. Nein.
Wer ist das?
Dieses kleine Viech auf Jabba, der hat das immer so gemacht. Ja, genau so.
Vielleicht dann auf Disney, auf Disney XXX kommt das dann vielleicht irgendwann, ja.
Disney XXX mit dem Jaddel-Porno, es wird Zeit.
Ja.
Ja, es ist wirklich einfach wahnsinnig viel. Und natürlich frage ich mich, wie bei vielen von diesen Sachen schon lange, wann setzt die Ermüdung endlich ein? Mich erinnert dieses neue Format, das hier gerade entsteht, sehr stark an diese vergleichbaren Videospielkonferenzen. Also bei der E3, bei der Gamescom, diese Nintendo Direct-Sachen und so. Da entwickelt sich ja so eine neue, eigenständige Art von Kommunikationsstrategie heraus, die früher noch stärker verteilt war. Also es gab da natürlich immer diese Panels bei diesen ganzen Comic-Conventions, Comic-Con, genau.
Ja.
Und das wird jetzt alles so stark konzentriert, weil natürlich auch sich die Plattformen konzentrieren. Und mein erster Eindruck war, es geht tatsächlich vor allen Dingen darum, auch ein Gefühl von Überforderung zu erzeugen. Also wirklich durch schiere Massen, durch Fluten, so ein bisschen das Konzept des Streamingdienstes zu spiegeln, der ja auch immer darüber funktioniert, dass wir überfordert sind, dass es zu viel sind, dass man immer das Gefühl hat, es ist unendlich viel. Es geht ja gar nicht darum, dass wir das Richtige finden, sondern nur das Gefühl, dass so viel da ist, dass Zugriff verspricht und dass wir deshalb beim jeweiligen Dienst bleiben. Ist so ein bisschen wie der Supermarkt ja auch endlose, sich wiederholende Reihen und irgendwie so Strukturen aufbaut, um so eine visuelle Überforderung zu machen. Und das schien mir hier auch dargeboten zu sein. Ich glaube auch, wir begreifen alle, dass das was Punktuelles ist, dass das eine Momentaufnahme ist, denn das wird nicht langfristig so aufrechterhaltbar sein. Das ist zu teuer. Und das heißt, das ist jetzt, glaube ich, die Ausgeburt des Streaming-Kriegs halt. Also natürlich wird jetzt jeder so viel eigenen Content machen wie möglich. Und da ist Content wirklich der richtige Begriff, weil es ja wirklich nur darum geht, dass viel angeboten wird. Und ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich habe auch das Gefühl, theoretisch müsste man irgendwie einen Teil des Überblicks behalten. Aber andererseits bin ich dann auch so, ja, diese Sachen sind nun ja auch so normiert, so gleichförmig, dass man allein aus dem Diskurs in diesen Fällen ja schon meistens herausbekommt, was da eigentlich die Sache ist. Also diese drei Eigenheiten, die jeder neuen Property, jeder neuen IP, jedem neuen Produkt da irgendwie verliehen werden, diese Unique Selling Points, die kennen wir dann ja durch die Werbung, aber auch durch den Diskurs recht schnell. Da fühle ich mich dann tatsächlich so Slavoj Žižek-mäßig, der ja auch gesagt hat, ja okay, und ich muss die Filme ja nicht schauen, um sie zu besprechen, sondern er liest sich so den Wikipedia-Artikel durch. Und ich glaube auch hier auf der Ebene, man sollte schon einen Blick auf diese Kultur haben als Filmkritiker, aber sich jetzt in alles reinzustürzen, scheint mir nicht notwendig zu sein, weil die ja Teil von einer größeren Strömung sind und weil man, also wenn ich einen von diesen neuen Star Wars Filmen gesehen habe, begreife ich, glaube ich, im Großen und Ganzen, was in denen insgesamt passiert. Aber aus meinem Masochismus heraus werde ich natürlich trotzdem alles angucken. Schaut unserer Diskussion über WandaVision bei Kulturindustrie zu. Ich freue mich kein bisschen.
Na, aber alles guckst du nicht. Little Women hast du ja auch nicht gesehen. Also, oder? Du,
jetzt für unsere jetzt Folge. Ist,
stimmt, aber das wäre geil, wenn das jetzt rausgekommen wäre, so durch einen Nebensatz von mir, dass du den gar nicht gesehen hattest für das Abschlussding. Aber du guckst es doch nicht wirklich, oder? Du guckst auch viele von diesen großen Produktionen eigentlich oft nicht, oder?
Ich schaue sie nicht dann im Moment. Ich schaue sie später irgendwann mal an, wenn ich einen Nachmittag habe, wo ich das Gefühl habe, jetzt ertrage ich das. Einfach um so ein Gefühl zu haben, wie sich Sachen so entwickeln und so. Also ich glaube, ich werde auch die Lücken, die ich bei Marvel habe oder so, irgendwann über den illegalen Streaming-Anbieter meines Vertrauens nachholen. Wie gesagt, ich glaube, da bin ich dann wieder bei diesem Werner Herzog-Zitat, man darf die Augen nicht abwenden. Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man Gefühl und ein Verständnis dafür hat, weil ja auch andere Kultur in Beziehung dazu steht, weil man ja auch im Austausch steht halt. Also das existiert ja nicht im luftleeren Raum. Aber, also ich meine, das mag jetzt widersprüchlich klingen, ich glaube, man muss halt nicht verzweifelt allem hinterherrennen, aber es ist schon hilfreich zu verstehen, was da passiert.
Ja, genau, ne? Aber das ist so eine Sache, wie dass ich ja, also ich habe ja immer so das Gefühl, wann wird Katz auf einmal so ein Boomer-Projekt, wann hört sich das jemand an, der irgendwie 19 ist und denkt, was, die reden über Filme, das ist doch schon lange vorbei. Wie muss man jetzt mal eine Folge über diese Serie Druck zum Beispiel machen oder sowas, ne? Oder irgendwie die Sachen, die man einfach noch nicht so auf dem Schirm hatte. Also es ist jetzt wirklich auch nochmal gucken, was wird über andere Sachen angeboten und so weiter. Bei Netflix habe ich ja auch schon oft das Gefühl, so dass ich reinkomme und denke, okay, ich habe keine Ahnung, was die ganzen Sachen sind. So, also es ist ja mittlerweile dann schon eine ganz schöne Aufgabe, da überhaupt so drin zu sein. Und wo, was es natürlich witzigerweise auch spiegelt, und ich frage mich echt, ob das schon von Anfang an bei Iron Man so, vielleicht dann doch erst, als sie gemerkt haben mit Avengers, dass es wirklich klappt, weil ich finde es schon interessant, wie diese Art der Veröffentlichung und der Planung von neuen Projekten sehr eben dem ähnelt, was wir schon lange aus der Comicwelt kennen, ne? Also, wo wir so das Gefühl haben, so, es gibt halt dann immer, also es kann immer, immer weitergehen, egal ob die Figur schon gestorben ist, dann ist halt jemand anders Spider-Man, dann geht's weiter, dann gibt's den Spin-off und den Spin-off, so, dann treffen die sich mal wieder und dann geht das wieder auseinander und so weiter. Und das wird jetzt auch bei den Filmen versucht. Und ich finde das so witzig, weil man noch, oder ich auf jeden Fall in so einer Zeit, so Ende 90er, so dachte, boah, diese ganzen Comic-Sachen so voll nerdig, voll klein, was es ja nie war, aber und dann so, ah, jetzt machen sie mal Filme darüber, das ist ja cool. Und jetzt so sind wir so 15 Jahre später und man sieht so und hört eben nicht mehr auf. Und da frage ich mich schon, wie doll man das überhaupt noch verstehen kann und muss eigentlich, was da alles so passiert, ja, in diesen ganzen Sachen. Weil ich bin nicht bereit, wenn das alles nur noch über Investitionen funktioniert, also dass ich X und Y halt noch kenne, weil die schon mal da waren, wie wirklich in so einer nicht enden wollenden Daily Soap wie GZSZ oder Reich und Schön oder sowas oder so einer Telenovela, weil so ähnlich ist es ja nur, dass es mehr Budget hat und sich da aufs Maul gehauen wird gegenseitig und ab und zu mal ein intelligenter Gedanke vielleicht gesagt wird von Captain America oder sowas, den man politisch lesen kann. Das ist es ja dann, das ist ja dann irgendwie fast nicht mehr. Und natürlich will ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine ganz neue Qualität, weil es gab auch schon zu König der Löwen 1, 2 VHS-Fortsetzungen und die Timon und Pumba-Serie und weiß ich nicht was. Der Gedanke ist ja beileibe nicht neu, zu sagen, was machen wir jetzt. Aber jetzt hat man halt hauptsächlich diese eine Karte, die müssen alle zu Disney Plus, weil irgendwann weiß ich nicht, wie das mit den Kinos weitergeht und so weiter. Und deswegen, ja, das ist einfach eine Frage, die ich habe, dass ich nicht genau weiß, wie soll ich mich dem eigentlich noch nähern, so, weil ich dann noch das Gefühl habe, wahrscheinlich versteht man dann auch irgendwelche Filme nicht mehr, weil man irgendwie die drei Serien nicht gesehen hat. Und das ist ja oft so schon so, wenn man Comicfilme kritisiert, dass Leute sagen, ja, in den Comics ist es ja so und das ist ja ein Verweis da und darauf. Und irgendwann muss ich sagen, ja, Leute, das ist mir aber auch wirklich egal. Also irgendwo muss das
Aber
auch für sich selber halt
also
funktionieren.
Christian, ich sehe das Risiko einfach nicht, dass man da irgendwann nicht mehr mitkommt, weil diese Serien immer noch dafür darauf ausgelegt sind, von der großmöglichen Zuschauerschaft gesehen zu werden. Und das heißt, diese Grundkonflikte werden immer so simpel und so greifbar sein. Die Figuren werden immer aufs Neue wieder eingeführt und erklärt, ob durch halt irgendwie so eine Anfangs-Action-Sequenz oder so. Also auch James Bond wird ja uns immer wieder neu erklärt und so. Also ich glaube, diese ewige Wiederkehr wird uns nie an den Punkt bringen, wo wir denken, ah, ich verstehe das alles nicht mehr. Und wenn, dann haben sie längst eine Möglichkeit geschaffen, das so kurz zu schließen. Also es gibt doch jetzt sogar zum Beispiel bei Disney so eine Clipshow, die irgendwie so Momente zusammenfügt und so. Und ich glaube, sowas dient auch immer dazu, ein Bewusstsein, ein grundsätzliches Bewusstsein zu schaffen für die bedeutsamen, für die zentralen Momente dieser Filmuniversen. Also ich glaube, wir erreichen den Punkt, wo Disney auch dieses ganze didaktische Moment, das bei sowas immer mitschwingt, selber in ihre Kreationen mit einbindet. Also ich glaube, rausfallen werden wir nie, weil wir als Konsumenten immer dabei
Genau,
gehalten
das
werden
Schlimme ist,
müssen.
dass es dann meistens ja so Mischprodukte sind, ne? Also so wie so algorithmisch, da man das ja, weiß ich nicht, oder wenn wahrscheinlich McDonald's einen Burger macht, dann denken sie sich, okay, das muss irgendwie ein bisschen salzig, umami-mäßig schmecken, muss ein bisschen Crunch drin sein, dann trinken die Leute Cola, das ist noch süß und so weiter. Und so ist es ja da auch so, dass du diese Mischung hast. Der Konflikt muss möglichst einfach sein, sodass es jeder verstehen kann. Gleichzeitig müssen unglaublich viele Verweise auf alles Mögliche sein, damit du das drin hast. Dann muss es irgendwie witzig sein. Es muss aber auch manchmal ganz ernst und tragisch sein, aber bitte auch nur so für 5 Minuten, bis der dann wieder zurückkommt oder sowas. Und dadurch haben wir ja diese seltsamen halt, ja,
Und
diese Filme einfach, ja.
du merkst ja auch, dass wir an den Punkt kommen, wo diese Frage von einem Kanon, jetzt nicht von einem der Filmgeschichte, sondern innerhalb der jeweiligen Franchises immer zentraler wird. Also du siehst ja zum Beispiel an sowas wie der Aufspaltung jetzt bei DC in zwei verschiedene Batman-Universen. Das ist zum einen natürlich eine Verzweiflungstat. Man merkt, das funktioniert alles nicht so gut. Deshalb gibt man den Leuten noch mehr von dem, was sie wollen. Man klont es quasi. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Kanon überschaubar zu machen. Man sagt dann, der hier bezieht sich darauf. Auch sowas wie zum Beispiel zuletzt die Halloween-Reihe. Da ist ein neuer Teil erschienen 2018, der bezog sich nur auf den ersten Teil. Das heißt, man beginnt auch da, wo diese Filmuniversen, diese Franchises zu sehr wuchern, knallhart abzuschlagen. Man beginnt, Vergangenheit kontrollierbar zu machen. Ich fand, da gab es ein sehr schönes Kapitel über diese Art von Filmkanonisierung in einem Buch, das gerade bei Zero Books erschienen ist, The Circle of the Snake, Nostalgia and Utopia in the Age of Big Tech von Grafton Tanner.
Das klingt ja
Das
geil.
kann ich tatsächlich, also ist nicht in jedem Kapitel hervorragend, aber da sind viele kluge Gedanken drin, kann ich nur empfehlen. Habe ich gerade mit relativ großem Vergnügen gelesen und ist auch recht überschaubar. Und diese Idee, dass man diese Universen immer weiter zusammenstutzt, weil sie ja als nostalgisches Produkt vor allen Dingen da sind, Vergangenheit kontrollierbar zu machen, auch die eigene, die halt so stark mit solchen Sachen verbunden ist. Du sagst ja gerade schon, das ist dann irgendwann nur noch die Investierung in so bestimmte einzelne Charaktere. Und ich glaube, das wird jetzt immer präsenter werden, dass sich das weiter aufspaltet, weiter in Zielgruppen und dass wir dann vielleicht irgendwann für jede Zielgruppe den eigenen Batman haben oder für jede Zielgruppe eine neue Generation von Avengers oder sowas. Also ich meine, diese Reboot oder diese verschiedenen Kulturen von Neuauflagen deuten ja auch darauf hin, dass solche Sachen halt einfach in immer neuer Form wiederkommen werden, dann auch für die jeweilige Zielgruppe.
Ja, das finde ich sehr interessant, weil man sieht es genau jetzt gerade, dass sie sich überlegen, wie können wir es noch weiter drehen. Ne? Ich fand ganz interessant auch diesen einen neuen Terminator-Film, der dann auch gesagt hat, gut, die anderen Terminator-Filme, die vergessen wir jetzt alle, sondern wir machen jetzt hier weiter nach Teil 2 oder was das war. Nach Teil 2, glaube ich. Ne? Und sowas, also dass das geht, dass man auch sagt, gut, die letzten mochtet ihr irgendwie nicht, die letzten Geschmacksrichtungen, die wir euch angeboten haben, dann fangen wir jetzt nochmal neu an irgendwie, das nochmal machen. Aber die ersten beiden,
nennen
die ihr
Sie
cool findet.
Nennen Sie das Red-Banding oder so?
Okay, das weiß ich, ist das der Begriff dafür? Und die andere Sache ist natürlich, die kennen wir natürlich aus dem Comic-Universum auch schon, aber Into the Spider-Verse war da so das erste Mal die Füße ins Wasser halten quasi, dass man sagt, wir haben jetzt das Multiversum nicht nur so, dass alle aus den einzelnen Franchises sich mal treffen können oder sowas, das zusammenhängt, sondern wir können auch einzelne Charaktere mehrfach einführen. Das fand ich sehr ironisch, dass jetzt beide große Firmen, DC und Marvel, halt solche Filme planen. Also Spider-Man 3, wo dann irgendwie nochmal Alfred Molina ist das, ne? Dr. Octopus irgendwie vorkommt und irgendwie alle anderen, also nochmal Andrew Garfield und Tobey Maguire und so drin sind. Und eben dieser Flash-Film, in dem dann nochmal Ben Affleck als Batman dabei ist und auch Michael Keaton gesagt hat, er macht's noch mal und sowas, also dass wir da so dieses sehen, dass die auch noch mal alle zusammenkommen können, also dass sie merken, wir können das auch stacken, wir können das irgendwie, wir können uns, und das war ja auch bei Endgame so stark, wir können auch in den Filmen noch mal in die, also du hast es oft gesagt, halt bei den Specials, irgendwann kommt der Punkt, wo Regisseurinnen und Regisseure sich selbst als Referenzrahmen haben. Und hier merkt man jetzt, dass diese Filme auch die anderen Filme als Referenzrahmen haben. Also nicht nur auf einer logischen Ebene die Charaktere nur, sondern in den Endgame wird dann halt nochmal zurückgereist in den alten Avengers-Film, auch den ihr schon kennt. Ne? Also wir merken so, dass da quasi die Möglichkeiten scheinbar grenzenlos sind, bei immer wieder zu sagen, das ist jetzt neu, das ist jetzt nochmal anders.
Ja,
genau. Gleichzeitig sind es aber trotzdem halt drei Batmans. Ja.
Der andere Trick ist halt, dass jetzt tatsächlich sich so diese klassischen Formen auflösen. Jetzt werden, das sehen wir ja bei dieser Disney-Ankündigung, alle Filme werden nochmal zu Serien, alle Serien werden nochmal Filme, alles Animierte wird zu Live-Action. Und dass Live-Action nochmal animiert wird, gab es jetzt, glaube ich, auch in ein paar kleinen Fällen. Das heißt, wir sehen diese Verschiebung.
Ich glaube, Nachts im Museum kriegt eine Animationsserie.
Genau, zum Beispiel. Ice Age war ja auch vorher schon animiert. Na gut. Dann kriegt das Live-Action demnächst.
Du dachtest, die Tiere sind echt,
ja. Ja, es sah einfach super aus. Das war das realistischste Eichhörnchen aller Zeiten. Nein, ich hatte nur im Kopf, was jetzt alles nochmal als animierte Serie da aufgelegt wird. Aber dieses Verschieben, dieses Umformen, also so alter Wein in neuen Schläuchen und so, das wird halt auch jetzt so zentral zum Modell, dass sich diese ganzen verschiedenen Formen auflösen und egal werden. Wenn ich sage, das ist Content oder wenn die hier sogar bei dieser großen Konferenz diesen ganzen Punkt mit den Ankündigungen als Creative Content führen, dann ist das kein Zufall, weil es ja auch darum geht, dass das so eine volatile Qualität hat, dass alles sich in das andere verwandeln kann. Also diese unglaubliche, die plastische Qualität des Ganzen, finde ich, wird jetzt hier nochmal sehr deutlich. Und ich glaube, wir können immer froh sein, wenn wir noch irgendwie einen Rahmen haben, wo tatsächlich ein klassischer Film entsteht und der nicht als Teil von einem Multimedia-Projekt begriffen wird halt.
Und irgendwie. Das gab es, also ich habe da jetzt nicht mehr alle FX und National Geographic Sachen natürlich im Kopf, außer das A Bug's Life, auch jetzt echt, das ist auch wieder Animation, wird jetzt scheinbar eine Doku oder sowas, keine Ahnung, und dann weiß ich nicht mit Will Smith, aber auch mit irgendwem Bekannten und sowas. Also man hatte wirklich, da hatten wir auch im Discord drüber geschaut, wirklich das Gefühl, es wird wirklich nur noch gewürfelt. Welche Franchise haben wir? Wer ist gerade bekannt? Okay, Tom Hiddleston, ja. Du bist jetzt Peter Pan, oder?
Also das ist doch sowas. Algorithmus, oder? Das ja. ist doch wirklich perfekt
das ist Algorithmus. Das ist wirklich so. Also das ist wirklich, dass man wirklich auch gemerkt hat, dass wirklich alles, was es gibt, muss nochmal irgendwie rauskommen mit Leuten, die gerade irgendwie hot mhm. sind. Außer halt irgendwie, wie hieß das, Raya and the Last Dragon oder sowas. Da war eine Sache, wo man mhm. dachte, okay, das ist scheinbar neu. Also das ist jetzt...
Was ist denn dieses, das ne? mit dem Panda ist noch neu, glaube ich, dieser Red Panda oder was das war?
Ah ja, stimmt, ja. Und da gab es noch andere Sachen, aber man hatte wirklich nur, also man musste wirklich mit der Lupe Sachen, ach, das habe ich noch nicht schon 100-mal gesehen. Das ist ja witzig.
Na, ich freue mich natürlich sehr auf Cruella. Weißt du auch warum?
Nein. Achso, ja, das kannst du mir ja. vorstellen.
Ich sag's aber auch nicht. Ihr wisst schon.
Ich kann es mir vorstellen. Ich hatte nur am Anfang gesagt, es gab zwei Sachen. Das andere, aber das hängt damit zusammen, ist, dass halt DC gesagt hat, in den nächsten Jahren wird es 6 Filme geben in jedem Jahr. Ich glaube, 3 davon irgendwie Spin-offs für HBO Max. Und da fiel halt dieser Satz von einem Executive von DC: Wir denken bei jedem Film, was könnte das mögliche Max-Spin-Off sein? Und das fand ich einfach einen starken Satz. Man hat es wahrscheinlich schon erwartet oder sowas, aber das nochmal auch das direkt so zu sagen, also bei allen Sachen, die wir machen, überlegen wir, und wie können wir da noch eine Serie rauswürgen und was können wir noch machen, so fand ich schon sehr bezeichnend, ja.
Wie sieht's denn mit der Cuts-Serie aus? Was wäre denn das Max-Spin-Off von Cuts?
Das Max-Spin-Off von Cuts, also es müsste irgendwie sowas sein, dass Leute, die manchmal zu Gast sind, aber nicht immer da sind, so ein eigenes Spin-Off kriegen, wo sie auf eigene Abenteuer gehen. Also zum Beispiel
Magdalena Mietels Abenteuer in Wien oder so.
Genau sowas, ja. Genau das. Oder irgendwie Jannik Nolting und Lukas Kurstedt gucken alle Folgen von Ekelei Alfred oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Magst du so zu den Specials vielleicht so Spin-Offs, weißt du, dass dann nochmal, du dann doch nochmal über alles, was nicht gesagt wurde, nochmal was sagen kannst oder nochmal alle Fernsehfilme guckst oder so. Oder nochmal alle Musikvideos von Michael Bay nochmal Stefan Schulz einfach allein nochmal guckt und bespricht. Ja, das wäre das ein mögliches Spin-Off.
Es ist einfach so ein Channel, so Reaction-mäßig, wo Stefan Schulz da sitzt und jedes Michael Bay-Musikvideo so kommentiert.
Ja, das genau. Ja, das gibt's dann natürlich auch noch. Wir hören die alten Cuts-Folgen, das kommt dann in 10 Jahren, ja. Das wäre dann nochmal.
Also, dass wir unseren Twitch-Reaction-Channel noch nicht haben, ist ja eigentlich auch. Damit sind wir ja später dran als, keine Ahnung, alle deutschen Rapper oder so.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Ist mir auch aufgefallen, dass der Fernsehpodcast von Stefan Schulz ja eigentlich auch ein Reaction-Format ist. Also, natürlich ja. mit sich vorher da Notizen machen und sowas, fand ich auch ganz interessant. Ja, ich glaube, da ist noch viel.
Ist, glaub ich hätte einiges möglich. Dazu zu sagen, dass Asche doch kein Tschetschene ist.
Ja. Was?
Wo wir beim Thema deutschen Rap wieder wären. Aber gut, lassen wir das vielleicht.
Lass uns doch vielleicht mal zu Fragen kommen. Ich würde hier mal eine von Luis nehmen aus dem Discord. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gefragt habe. Ja, ich glaube, er hat es schon mal gefragt. Wir haben es, glaube ich, letztes Mal übersehen. Aber würdet ihr auch Rezensionsaufträge direkt ablehnen für bestimmte Filme und Serien? Und da muss ich sagen, ich mache ja gar keine Rezensionen mehr. Also bei Z habe ich aufgehört und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich gar nicht so Lust drauf habe, das zu machen. Oder dass ich in der Zeit auch irgendwas anderes arbeiten kann eigentlich, als Rezension zu schreiben und ich einfach nicht so gerne schreibe. Also ich hatte bei fast allen Texten auch, die ich für Z geschrieben habe, immer so das Gefühl, oh, es war eigentlich nicht so dolle. Und deswegen kriege ich sowas selten. Was wir ganz selten kriegen, ist, dass mal ein Filmverleih uns schreibt, habt ihr mal Lust, über den und den Film zu sprechen und so. Und das macht das. Also, das hat keine Auswirkungen eigentlich auf Cuts, weil meistens steht schon fest, ob wir darüber sprechen oder nicht. Also, oder es kommt nicht so weit im Vorhinein, dass ich dann das nochmal umplane. Würde ich aber machen, wenn ich den Film jetzt nicht auf dem Schirm hätte und das Gefühl hätte, ja, das bringt was, dann würden wir es machen, aber wir werden ja nicht von denen dann dafür bezahlt oder sowas. Und wir werden ja von euch bezahlt für die Specials und sowas. Und das ist eigentlich das Einzige, sowas zählt. Und wir sind im Discord ja, bin ich in Rücksprache auch mit allen. Da kann man auch sagen, Thema fanden wir jetzt doof oder macht mal das und sowas. Also bei uns ist eigentlich, oder bei mir jetzt hauptsächlich bei Cuts nur wichtig, worauf hat die Community Lust, worauf habe ich Lust und dann machen wir das. Also es ist jetzt nicht so, dass dass da noch irgendeinen anderen Kanal gibt. Wenn natürlich jetzt Leute sagen, im Discord mach doch mal das und das und ich da keine Lust drauf habe, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber genau, also ich würde, und wenn ich jetzt mich da reindenke und ich wäre wieder Kritiker, dann kommt es, glaube ich, drauf an, was die Zeit auch so wäre, die man hat, also wenn es jetzt eine Serie ist, auf die man gar keine Lust hat und man kriegt dafür 80 Euro oder sowas und man hat irgendwie keine Zeit und keinen Bock, dann würde ich es nicht machen. Aber Sachen, die ich jetzt wahrscheinlich scheiße finde, würde ich natürlich annehmen, weil das oft ja spaßig ist, darüber zu schreiben. Ja.
Bei mir ist das total stark von Zeit vor allen Dingen abhängig. Also klar habe ich auch schon Sachen abgelehnt oder so, aber meistens eher, weil ich anderes zu tun hatte. Ich glaube, jetzt gerade würde ich nichts ablehnen. Also wenn ihr irgendwas für mich habt, ich stehe zur Verfügung. Ich schreibe euch auch gern persönlich eine Kritik über irgendwas.
Das also, könnte ein neues Spin-off sein. So ein Domian-mäßiges, so du schreibst einfach den Leuten. Weißt du, wie so Frank Zander, wo so, hallo Erika, irgendwie, hier kommt dein persönlicher Geburtstagsgruß. Weil ich kannst du so, Lukas Bawenschik, macht euch die persönliche Sprachnachricht oder Kritik zum Geburtstag oder so zu eurem Lieblingsfilm.
Ja, ich hatte immer mal wieder so Textangebote, wo ich dann so dachte, ich weiß gar nicht, ob ich dafür der Richtige bin und habe dann eher andere Leute vorgeschlagen. Also irgendwann fragte mich irgendeine Redaktion, ob ich zum Beispiel einen Text über deutsche Gangsterfilme schreiben wollte. Und da war ich so, puh, ich habe vielleicht 3 in meinem Leben gesehen und ich habe jetzt auch keinen Bock, mich auf durch diverse Sachen, in denen Moritz Bleibtreu dachte, er wäre ziemlich Straße und cool irgendwie, durchzuwühlen und dann sage ich so lieber, ja, das ist sehr nett für das Angebot, aber jetzt gerade zeitlich passt es nicht oder so. Oder auch irgendwie, ich glaube, mir wurde After Truth angeboten und ich hatte dann keine Zeit, aber eigentlich ehrlich gesagt in letzter Konsequenz auch nicht wirklich Lust, dafür nach Frankfurt zur Pressevorführung zu fahren. Nach Frankreich natürlich sowieso nicht. Da verstehe ich ja auch gar nichts.
Andersrum, also ich wurde schon manchmal für Podcasts und so angefragt, die ich abgelehnt habe, aber da war es auch nur ein Zeitaspekt. Also ich hätte das gerne gemacht, zum Beispiel beim Indie-Film-Talk über die Nolan-Filme zu sprechen, aber ich habe einfach gemerkt, das hätte für mich ja fast Special-Qualitäten. Also ich müsste die eigentlich alle nochmal schauen und es ging einfach nicht. Und es ist, ich glaube, am Anfang der professionellen Karriere ist man immer eher so, dass man sehr viel zusagt und annimmt und sowas und dann irgendwann merkt, oh, ich schaffe das vielleicht gar nicht und dann gestresst ist und da muss man dann irgendwann dann gucken, okay, schaffe ich das überhaupt, wenn es unbezahlt ist und sowas, das zu machen? Da muss man so auf sich selber hören. Und wenn wir Leute anfragen, gibt es das auch, dass natürlich, vielleicht ist es auch zu kurzfristig oder sowas, Leute abnehmen. Ich merke, dass es, das ist ja auch ein Klischee, aber auch durch Sozialisierung und sowas, dass Männer viel häufiger zusagen für Sachen, auch wenn sie vielleicht nicht so viel Ahnung davon haben, und eher von Frauen zurückkommt, das ist nicht mein Spezialgebiet, frag doch mal die an oder den oder sowas. Was auch zeigt einerseits, dass sich natürlich Männer, glaube ich, oft überschätzen und so denken, ich kann zu allem was sagen. Und gleichzeitig vielleicht so ein bisschen draufgängerischer da sind auf einer anderen Seite so. Und gleichzeitig aber auch das Gefühl habe, dass oft Kritikerinnen eher mehr wissen, was so ihre Kapazitäten sind, was sie machen können und was sie auch unbezahlt machen wollen. Also, wo sie sagen, okay, da gibt's kein Geld für, nee, ich bin hier gerade, arbeite gerade für die Süddeutsche oder sowas, habe ich keine Zeit für zum Beispiel so. Genau, das gibt's auch von unserer Seite so oft. Ja.
Ich glaube übrigens, ich habe tatsächlich noch nie eine Einladung in einen Podcast abgelehnt.
Interessant, das hat mir Wolfgang nämlich auch neulich mal erzählt, dass er damit jetzt angefangen hat. Und dass ich, was ich dann gut fand, so, es war ja auch bei uns so, also für die Haneke-Folge zum Beispiel hatte ich ihn gefragt und er dann gemeint, nee, habe ich nicht genug Zeit für und sowas. Und das ist dann auch immer, glaube ich, ganz gut. Hast du es dann manchmal, dass du dann so richtig viel dann noch so, also dass du annimmst und dann erst merkst, scheiße, ich muss jetzt echt eigentlich noch richtig viel gucken dafür, weil du bist eigentlich immer super vorbereitet auf die Sachen.
Ja, aber in der Regel macht mir das dann doch auch irgendwie Spaß. Also ich habe auf jeden Fall jetzt noch nie das Gefühl gehabt, boah, die Einladung in einen Podcast stresst mich irgendwie besonders. Ich glaube, das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist, dass ich so dieses Jahr ein paar Sachen, also letztes Jahr ein paar Sachen aufgenommen habe, die noch nie erschienen sind bis jetzt und wo ich die ganze Zeit denke, so wann kommt das? Aber ich will die Leute dann jetzt auch nicht damit nerven und so. Mhm. Und dann fällt mir ein, dass ich auch manchmal eine Folge ewig hab rumliegen lassen und dann werde ich auch so innerlich gegenüber mir selbst ganz kleinlaut und denke so, ja, na gut, also wer bin ich hier, Ansprüche zu stellen?
Ja, aber ich weiß, was du meinst, ja. Das ist nicht zu unterschätzen, wie wenig man Bock hat, Podcasts fertig zu machen. Also bei mir ist echt gut, dass die Sachen diese Taktung haben, so dass ich das wirklich auch dann machen muss und auch bei den Special-Formaten wirklich versuche, da schnell zu sein. Ich bin nicht so genial wie Stefan Schulz, der wirklich eine 5-stündige Podcast-Folge nach 3 Stunden online hat. So auch technisch habe ich da einfach nicht das Know-how, aber gerade wenn man alles selber macht, also nicht ein Team hat, wo das jetzt jemand anders schneidet oder sowas, muss man sich den ganzen Scheiß ja auch selber nochmal anhören, den man da erzählt hat. So. Und das ist für mich auch einfach, manchen Stimmungen einfach habe ich da keinen Bock drauf, so nochmal das zu hören. Meistens ist es dann nicht so schlimm, wenn ich es dann höre, aber manchmal hat man so ein ungutes Gefühl nach einer Folge und hat dann einfach nicht so Lust, dann nochmal dabei zu sein irgendwie so, ja.
Also ich hatte gerade am Anfang, als ich bei Longtake irgendwie so angefangen habe und so, wenn ich da geschnitten habe, habe ich auch einfach total unter meiner eigenen Stimme und Ausdrucksweise gelitten. Also ich habe total gemerkt, wie sehr mich das irritiert, wie ich spreche und mich immer gefragt, so, meine Güte, wie wirkst du auf andere, wenn du dich selbst schon stellenweise nervst? Aber ich glaube, irgendwann kommt man darüber hinweg oder empfindet vielleicht sogar Freude daran, an dem Gedanken, dass sich irgendjemand jetzt davon total angepisst fühlt. Also das darf vielleicht nicht zu weit in eine Richtung gehen, aber ich glaube, da wird man entspannter.
Ja, und ich habe ja auch Leute im Radio ausgebildet und sowas fürs Sprechen. Und da ist es natürlich auch so, dass Sprechen im Radio keine Demokratie. Also manche Leute haben auch schwierige Stimmen und sowas. Dann ist es vielleicht nicht so das Gute für eine Sendung, wenn man jetzt also für Moderation oder so, aber man kann das lernen. Aber dass man seine eigene Stimme komisch findet, ist wirklich bei allen Leuten so. Also da kann ich auch jedem die Angst nehmen, wenn ihr euch selber hört und ihr findet das komisch, es ist so, weil man hört sich, glaube ich, selber tiefer und irgendwie anders. Und wenn man sich dann hört, dann denkt man, man redet irgendwie so total hoch und komisch. So, also das ist normal, da gewöhnt man sich dann tatsächlich irgendwann auch dran. Ja.
Ja, klar.
Helfen kann, sich selber zu hören, während man spricht. Was ich jetzt zum Beispiel mache, also über mein Interface, sodass ich das selber hören kann. Meistens kommt man, soll ja ein bisschen tiefer sprechen, als man eigentlich redet, um nicht heiser zu werden. Da kommt man manchmal dann besser.
Ach so.
Da kommt man dann manchmal besser rein. Manche Podcasts sind so, ich bin ja immer so aufgestachelt, aber manche sind echt so, manche andere Podcasts und denkst so, boah, die sind richtig entspannt. Und so beiß ich. Das bin ich echt nicht.
Ja, aber das Aufgekratzte ist doch ganz okay, so als Grundenergie. Ich finde, man braucht ja nicht immer Podcasts, die einen so erden, sondern die dürfen einen ja auch so ein bisschen vitalisieren und einem das Gefühl geben, dass so irgendwas in der Luft liegt und so. Also ich mag es ja eher, wenn Podcasts ein bisschen stressig sind, als wenn das wirklich so eine Wellness-Oase ist.
Ja, ja, das habe ich auch da wirklich dann so von der Lage der Nation gelernt, dass ich das die ersten Male gehört habe und dachte, boah, die reden ja nur die ganze Zeit ohne Pause. Und irgendwann dachte ich, ja, da ist aber ein ganz schöner Druck auch drin und das mag ich eigentlich auch ganz gerne und deswegen mache ich es selber auch so. Also das war auch auf jeden Fall ein Einfluss dazu, wie Shots damals auch noch war. Fabi hat im Discord geschrieben, ich persönlich finde ja diese Kurzkritiken vom Filmdienst Lexikon des internationalen Films, vom Filmdienst Lexikon des internationalen Films, gerade bei älteren Filmen sehr hilfreich, aber das sehen offensichtlich nicht alle so. Den Tweet hat unter anderem der Podcast von Markus Stiegelegger, Projektion Shoutout, geliked und da hat Bahnhofskino getwittert, gibt es eigentlich etwas Lustfeindlicheres als das Lexikon des internationalen Films? Und ich kenne das eigentlich nur von Wikipedia, also was da zitiert wird, wo ja das Schlimmste ist, dass bei Wikipedia immer am Anfang der Rotten Tomatoes, als wäre es das Wichtigste, einfach immer zitiert wird, ja, dieser Film irgendwie, ja, der Pate, Rotten Tomatoes, irgendwie 95% guter Film. Hast du auch eine Abneigung gegen das Lexikon des internationalen Films? Ich habe da gar nicht so eine richtige Meinung zu, also, stoße mich da manchmal dran, was da so steht.
Da sich das ja nun um ein Produkt des Filmdienstes handelt und ich deshalb in den letzten drei Lexikas des internationalen Films auch Texte habe, gerade diese Kurztexte, die man dazu schreibt, werden da ja nun oft aufgenommen, habe ich da nun keine grundsätzliche Abneigung dagegen. Ich bin ja Teil davon in irgendeiner Form. Ich würde sagen, ich stimme gerade bei bestimmten Genres selten mit den alten Einträgen des Lexikons des internationalen Films überein. Ich verstehe total, wo Patrick, also der ja den Bahnhofskino-Podcast betreibt, hört meine Folge mit ihm über Time und Tide, die ist, glaube ich, sehr gut geworden, an. Der stößt da schon auf was Richtiges. Da ist manchmal etwas ein kurzsichtiger Umgang mit Genres wie zum Beispiel dem Horrorfilm oder mit auch vielem so, genau diesem Kultkino, das Leute wie Patrick Lohmeier halt irgendwie eben spannend finden. Damit tun die sich lange und oft so ein bisschen schwer. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Ich glaube, da hat auch noch mal über die Zeit und darüber, dass halt viele neue Generationen von Autoren hinzugekommen sind, da hat über die Zeit ein ganz neuer Geist Einzug gefunden. Aber auch da bin ich so, ich finde das ja eigentlich eher schön, so als Abbildung des bestimmten Zeitgeists und ganz nützlich auch so als Opposition. Also ich meine, der Filmdienst ist ja heute, also auch in seiner Funktion früher als katholischer Filmdienst, man lacht ja auch oft darüber, dass bestimmte Ablehnungen und bestimmte Warnungen auch so als Empfehlung von manchen Fans gewertet wurden, von Horrorfans und so. Und das finde ich alles sehr, sehr witzig und ich finde das deshalb oft ganz charmant. Also ich verstehe, was damit gemeint ist, aber ich finde das jetzt bei weitem nicht so schlimm.
Fabi hat auch noch geschrieben, ist es eigentlich, das ist auch ein richtiges, ich habe ja gerade geguckt, auf ZVAB kann man sich kaufen für 15 Euro irgendeine alte Version, 10 Bände, Lexikon des internationalen Films. Kommt es raus immer als
jedes Jahr.
Buch, jedes Jahr. Und in jedem Jahr sind dann alle Sachen noch mal drin oder die in dem Jahr rausgekommen sind?
Natürlich kann man nicht alles abbilden. Natürlich sind da Sachen aus dem Jahr drin. Also es gibt dann ein Lexikon des internationalen Films 2020 zum Beispiel. Ja. Und auch das kann natürlich nur eine Auswahl sein. Man kann nicht die Gesamtheit aller erschienenen Filme. Man bezieht sich da vor allen Dingen natürlich auf Sachen, die auch beim Filmdienst besprochen worden sind.
Ja. Holst du dir das? Ziehst du dir das rein?
Ich habe aktuell keins, nein.
Okay. Ah ja, hier sehe ich es, okay.
Eigentlich habe ich natürlich auch einen Zugang zum Archiv des Filmdienst online, also ich kann das ja jederzeit konsultieren, ohne das gedruckt zu haben.
Genau, die letzten sind immer so für 2 Jahre irgendwie oder 2018, 19 oder so rausgekommen, genau, sehe ich hier gerade.
Also ich habe hier genug Filmbücher, da muss ich mir nicht noch viele so Nachschlagewerke dahinstellen, dafür ist mein Buchregalplatz dann vielleicht doch zu kostbar.
So ein Scheiß kommt da nicht rein. Nein, da hat Fabi noch eine weitere Frage dazu. Ich hätte noch eine Frage dazu, wie frei man als Kritiker ist, je nachdem, für welche Zeitschrift oder welches Online-Portal man schreibt. Lukas schreibt ja regelmäßig für den Filmdienst, der ja wie das Lexikon des internationalen Films auf die Arbeit der Katholischen Filmkommission für Deutschland zurückzuführen ist und damit ein Organ kirchlicher Filmpublizistik darstellt. Hat diese Tradition Auswirkungen darauf, wie sich Kritiker zu den besprochenen Filmen zu positionieren haben? Oder zumindest aus welchen Blickwinkeln sie die Filme betrachten sollen. Und Boris hat darunter noch kommentiert, aus eigener Erfahrung kann ich ergänzen, dass gerade bei eher kommerzielleren Publikationen auch die Überlegung, wer bucht Werbeanzeigen, zumindest auf die Verteilung der Rezensionsaufträge Einfluss nimmt, im Sinne von, das könnte dem der gefallen. Insofern ist die Unabhängigkeit auch ohne kirchliche und andere ideologisch aufgestellten Träger nicht immer gegeben. Ist es so? Kannst du sagen, Film ist gut, obwohl da jemand Sex hat?
Naja, es ist, wir leben in der Zeit des Neoliberalismus, wir leben in der Zeit von fluider Kontrolle. Ich sehe meine Ketten nicht. Bislang habe ich noch nie erlebt, dass ich irgendwo zensiert worden bin, dass mir jemand gesagt hat, nein, das kannst du so nicht schreiben. Ich weiß noch, dass ich beim Filmdienst einmal dazu aufgefordert bin, hey, könntest du hier bitte vielleicht nicht so starke Aussagen über das Publikum von solchen Filmen treffen? Da ging es um Teheran Tabu und da hatte ich eine eher negative Rezension geschrieben und habe dann erst nachher gemerkt, dass das wohl auch das Titelthema war, weil man auch noch ein Interview mit dem Regisseur hatte und da war man dann so ein bisschen unsicher in der Redaktion, dass man halt eine negative Kritik zu dem Film hat, den man aufs Cover gehievt hat. Das war dann vielleicht so ein bisschen unglücklich. Also da habe ich nie irgendeine Form von Einwand, nein, das kannst du so nicht schreiben, erlebt. Und im Gegenteil hat man überall, wo ich war, bis jetzt sich sehr gefreut darüber, neue Perspektiven zu haben, einen bestimmten Zugang, hat mich gelobt, wo man das Gefühl hatte, eine Stimme gefunden zu haben, die so in den eigenen Reihen eben noch nicht existiert. Also meine Erfahrung ist in der Hinsicht eine ganz andere. Auch bei Kinozeit zum Beispiel habe ich nie Zensur erlebt oder so. Im Gegenteil, wenn ich da Anregungen bekommen habe von Redakteurinnen oder halt vor allen Dingen auch den Leuten, die dann dagegen gelesen haben, wie Sonja Hartl, die das ganz, ganz toll gemacht hat. Also die kann ich auch als Kritikerin auch von Literatur und von Filmen nur empfehlen. Da waren das meistens dann so Empfehlungen oder Sachen so, hey, möchtest du das vielleicht so formulieren oder so? Oder wie meinst du das und das? Aber ich habe noch nie erlebt, dass da Zensur war. Ich glaube, bei Filmstarts, ist man ganz ehrlich intern, die Wertung ist da manchmal wichtiger als der geschriebene Text. Das ist das, was vielleicht bei den Leuten stärker ankommt. Und da habe ich dann ab und zu mal so eher so einen Kommentar gehört, so, das wird jetzt den Verleiher natürlich nicht gefreut haben. Aber auch da hat man mir nie gesagt, so kannst du das nicht machen. Ich glaube, Punktzahlen wurden ein- oder zweimal so ein bisschen angepasst. Ich glaube, beim ersten wurde hier und da mal vom leitenden Kritiker irgendwie ein halber Punkt draufgeschlagen oder so. Das empfand ich jetzt nie als besonders schlimme Zensur oder so. Das war das, was mich am meisten vielleicht irritiert hat. Und darauf angesprochen wurde mir dann gesagt, so ja gut, wir haben halt hier ein Letztentscheidungsrecht in der Redaktion. Und das fand ich dann ärgerlich, aber ich konnte immer noch zu allem, was da stand, wo mein Name dabei stand, gut stehen. Und deshalb hat mich das nicht gestört. Also, um das nochmal zu sagen, ich glaube, das findet nicht auf meiner Ebene statt. Ich glaube, der Druck, der findet da innerhalb der Redaktion selbst statt. Und gerade als freier Autor ist man da so weit weg, dass ich jetzt nicht mitbekomme, wenn ich jemanden bei Universal geärgert habe.
Bei mir, bei Z, war das so, dass manchmal viel umgeschrieben wurde, einfach so. Also weil man manchmal auch knapp dran war oder sowas, dann musste der Artikel noch kommen. Und dann gab es da nicht so eine richtige Rücksprache. Und dann dachte ich manchmal, ich finde die Überschrift irgendwie eigentlich nicht so passend. aber so ein bisschen war es mir dann auch egal. Ein Gefühl hatte ich einmal, ich habe mal so einen Verriss geschrieben über diese Frank Elstner Netflix-Serie, wo er da wirklich mit den super langweiligen Promis und langweilige Fragen stellt. Und danach hatte ich eine Rezension für Sing on Germany, das war so mit Paulina Roginski so eine Sing-Along-Karaoke-Show, die Netflix gemacht hat. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das ist eigentlich ganz niedlich so als Sendung. Also ich dachte, die Leute haben alle Spaß an Singen und machen das da und es ist so ein bisschen wie SingStar. Und ja, es ist natürlich ein bisschen albern, aber eigentlich finde ich das ganz witzig als Unterhaltungsformat. Und da hatte ich dann das Gefühl, als so ein bisschen was umgeschrieben wurde, dass sich die Redaktion lieber auch noch mal so einen Verriss gewünscht hätte. Irgendwie so. Da dachte ich dann so ein bisschen, na okay. Aber das war jetzt nicht so doll so. Natürlich, also wir könnten ja jetzt sagen, Katz ist völlig unabhängig und wir haben mit gar niemandem, sind wir verpflichtet. Aber es ist natürlich so, dass wir vor allem vor Corona und ich natürlich viel mit Filmverleihen und so geschrieben habe, können wir einen Screener kriegen, können wir auf die Presseverführung kommen und so weiter. Manchmal wird dann gesagt, ja cool, schickt ihr uns dann danach noch die Folge, das vergesse ich dann auch sogar manchmal zu machen, aber meistens mache ich es dann.
Ich auch.
Da
oft,
kommt
ja
eigentlich nie was zurück, also da kam noch nie was zurück. Also es kam noch nie etwas zurück, so eine Rückmeldung zur Folge oder sowas. Aber ich find's eigentlich ganz gut, wenn man sich daraus noch weiter lösen kann. Und deswegen ist es so, dass ich jetzt meistens Netflix-Filme erst in der Woche drauf am Donnerstag bespreche, sodass man das einfach so privat auf Netflix dann gucken kann und ich nicht dann immer schreiben muss, gibt's einen Screener und keine Ahnung was. Das war eh ein bisschen doof schon bei manchen Sachen, wo man bei der Five Bloods irgendwie bis zum Tag davor oder so nicht wusste, ob es da einen Screener gibt. Da kommt von Amazon und Netflix auch oft sowas zurück wie, ich kenne das aus dem Videospieljournalismus auch noch so. Ja, da ist es natürlich so, dass die Spiele ja auch teuer sind, ne? Also, dass dann so ein Spiel 70 € kostet im Laden und dann überlegen die natürlich genau, wem geben wir das. Und den wichtigsten Medien gibt man dann Spiele, wenn die so früh rausgeschickt werden, manchmal schon 2 Wochen vorher. Und bei Rush war es damals so, wir kriegen das dann halt manchmal 5 Tage vorher oder sowas und keine Ahnung was. Und da hatte ich dann schon stärker das Gefühl, die überlegen genau, wer da hinkommen kann. Am krassesten fand ich es bei Sony, also wenn auf Katz bezogen, zu Once Upon a Time in Hollywood. Da sind wir echt, war das glaube ich knapp so, dass ich in Berlin da noch rein durfte auf die Presseverführung und so weiter. Da haben sie sich das glaube ich echt länger überlegt, ob wir groß genug sind, auch um das zu machen. Was ich nur sagen will, ist, dass irgendwie hängt man natürlich von denen ab, ob man Screener oder sowas bekommen kann. Und das würde ich sagen, hat bei mir, würde ich sagen, null. Also vielleicht weiß ich nicht, ob man sich da 100%ig von freimachen kann, aber eigentlich keine Auswirkung. Also ich scheiß dann auch auf die Filme da völlig drauf, egal ob wir da einen Screener bekommen haben oder nicht, wie jetzt zum Beispiel bei Mank oder auch bei Tenet und sowas. Da waren wir auch da von Warner eingeladen und so weiter. Aber ich würde es ganz gerne für dieses Projekt, und das ist ja hier nicht mit so krassem finanziellen Aufwand verbunden, wie wenn man einen Gaming-Podcast machen würde, also The Pod oder Auf ein Bier, wie die heißen, die sind ja so unabhängig, dass sie sagen, wir kaufen alle Spiele selber und unsere Rezensionen kommen dann halt erst 3 Wochen, nachdem das Spiel rausgekommen ist, raus. So, wir lassen uns nicht zuschicken, wir gehen da nicht hin, wir gehen auf keine Preview-Veranstaltung und so weiter. Und das würde ich auch sagen, ich bin nur zu diesem Jojo Rabbit-Ding da gegangen nach Berlin, weil ich das ganz cool fand, mal Taika Waititi mal zu treffen und ihm ein paar Fragen zu stellen. So, aber ich würde nicht jetzt sagen, also wahrscheinlich nicht, ich lasse mich jetzt nach Tokio einfliegen, um 10 Minuten von Ghost in the Shell zu schauen oder sowas. Eventuell auf so eine hyperironische Art und Weise. Also was ich mir noch vorstellen könnte, ist zu sagen, man scheißt dann so lange auf die Sachen drauf, bis die dann sagen, nee, du kommst nicht mehr. Aber eigentlich finde ich diese Verknüpfung von Kritik und Industrie total doof. Und deswegen wird es bei Katz wahrscheinlich erstmal so sein, dass wenn es nicht wegen Planungssachen, bei Mank musste dann die Folge zufällig vorher kommen, ich eher nicht mehr so viel so Screener und sowas so anfragen will, weil wir es für das Format nicht brauchen und ich nicht das Gefühl hatte bisher, dass es Leute stört, wenn wir eine Woche später sind mit dem Film, sondern vielleicht eher so ist, dass halt auch andere den Film dann schon gesehen haben. Ich fand das eigentlich bei Shots damals so einen krassen Vorteil, dass man schon zum Erscheinen mit 3 Leuten kritisch darüber redet. Ich dachte, sowas gibt's fast gar nicht, das ist super cool, aber gleichzeitig ist da natürlich auch ein großer Planungsaufwand dahinter, dass wenn ich jetzt weiß, dass die Person, mit der ich darüber reden möchte, gerne über den Film, die ist in Köln und die Presseverführungen sind 1 Monat früher, als der Film dann tatsächlich rauskommt. Das bedeutet, ich muss ja 1,5 Monate früher schon mal schreiben, ey, erstmal den Verleih anschreiben, wie sind die Presseverführungen in Köln? Sagen die mir das überhaupt? Ey, kannst du irgendwie Freitag in den Film gehen, damit wir in 1 Monat darüber reden können und sowas? Ich glaube, das wird ein bisschen weniger geben in Zukunft, sondern dann sind wir eher mal ein bisschen später, damit dieser Planungsaufwand nicht so hoch ist und wir vielleicht dann auch nicht halt so viel, ja, so knuddeln müssen unbedingt mit den Verleihern, genau.
Ja, ich glaube auch, also ich finde es ganz wichtig, dass man nicht auf so diese Premieren geht oder auf solche Partys, auf das, wo man dann halt so die, Instagram-Fotostreckenmöglichkeiten halt eben Sachen. Also so irgendwelche Vordinger, wo dann Aladdin abgefeiert wird und zufällig ist danach dann auch die Kritik ganz positiv. Ach, wie überraschend. Seltsam, dass alle anderen die dann nachher doof finden. Ich finde, man merkt das ja auch in den USA sehr gut. Diese ersten Stimmen, die zu allen großen Blockbustern
immer
rauskommen.
Immer super. Jedes Mal. Ob das Shazam Mal. Ist oder Aquaman oder keine Ahnung. Aber der ist jetzt wirklich richtig geil. Ja.
Jedes Mal wieder. Und es sind dann auch dieselben dummen Nasen von irgendwie Slash-Film oder sowas. Dieselben fünf Gesichter, die eigentlich nur Klaköre sind. Und ich glaube, man sollte auch immer vorsichtig sein, dass man halt nicht so in diese Richtung Influencer geht und dass man die Grenze auflöst zwischen irgendwie jemandem, der Fan ist und jemandem, der Kritiker ist. Dass man also da versucht eine klare Distinktion zu haben und auch irgendwie, auch wenn das dann vielleicht manchmal so ein bisschen hartherzig und edgy wirkt von außen, schon versuchen, integer zu bleiben. Natürlich, keine Ahnung, gibt's kein gutes Leben, kein richtiges Leben im Falschen und so weiter und so fort. Aber man sollte schon versuchen, jetzt nicht bei jedem Fest irgendwie Hors d'oeuvre naschend da sich mit, keine Ahnung, Captain Marvel irgendwie fotografieren zu lassen oder so. Ich habe übrigens noch, weil du das gerade so angedeutet hast, einmal kam so eine Reihe von nicht wütenden, sondern irgendwie für mich so richtig warmherzig, also so ein bisschen enttäuschten Äußerungen bei. Ich weiß noch, dass ich vom Existent-Filmverleih einen Animationsfilm namens Kommissar Gordon und Buffy über eine Kröte und eine Maus, die irgendwie einen Fall lösen oder so, besprochen haben. Und da kam dann so eine richtig nette, engagierte Mail so, hey, was war denn das Problem damit und kann man das nicht auch so sehen und so. Und das fand ich irgendwie gar nicht bedrängend oder da hatte ich gar nicht das Gefühl, die wollen mir jetzt irgendwie vor den Bug schießen, sondern da hatte ich das Gefühl, das war Teil von einem Filmdiskurs, auch mit einem Verleih. Ich habe dann da meine Position per Mail wiedergegeben und das fand ich eigentlich einen sehr angenehmen Austausch tatsächlich. Übrigens wirklich ein guter deutscher Filmverleih, Existent. Den Film fand ich ziemlich ein Mist, aber die haben zum Beispiel jetzt auch Bohnenstange oder den See der wilden Gänse im Angebot. Leider sehen die Verpackungen grauenhaft aus.
Die du bei dir komischerweise so gut fandest, ne? Also ja, daran lag das also.
Ja, wie gesagt, Kommissar Gordon und Buffy fand ich ziemlich mittelmäßig. Ich glaube, die haben auch genug andere Sachen, die ich nicht mochte.
Das ist ja auch eine Bandbreite, mit wem ist man da in Kontakt? Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich fand das ja mega lustig, als ich da vor diesem Taika Waititi-Interview war und die neue, glaube ich, vorher hat sie, glaube ich, Theme Parks in Frankreich gemanagt oder sowas und war jetzt die neue Disney Online- oder Kinovertrieb-Frau oder so. Und meinte dann auch zu uns allen am Tisch, ja, und bald kommt ja unser neuer Streaming-Service und sowas, ne, und da könnt ihr vielleicht auch was drüber machen und sowas. Und ich habe es schon mal erzählt, aber ich muss nochmal sagen, dass ich es so witzig fand, dass ich dachte so, du Disney, erzählst mir mit meinem Mini-Podcast gerade, dass das mal ganz gut wäre, wenn wir mal was darüber machen würden. Da dachte ich auch echt so, ja, okay, also ich glaube, das kriegen die Leute auch so mit. Aber klar, manchmal ist es natürlich auch so, dass die Verleihe kleiner sind und dann liegt den Leuten ja auch wirklich was an den Filmen und so weiter und so fort. Aber man muss einfach sagen, wir machen Filmkritik und auch eine kritische Filmkritik ist auch wichtig für eure Filme, keine Ahnung, da können wir nicht irgendwie, da kann man dann nichts machen oder sowas, genau, können dann gerne irgendwas schreiben, aber da muss man sich halt ja komplett von frei machen, auf jeden Fall, würde ich sagen, ja.
Ich möchte natürlich auch nochmal anmerken, also bei allem, was ich jetzt hier über Integrität gesagt habe, natürlich bin ich käuflich, also meldet euch gerne, wenn ihr entsprechende Summen habt, ich stehe da immer zur Verfügung, ich sag dann auch gern, dass ich, keine Ahnung, Kommissar Gordon und Buffy ganz toll fand. Also wenn Existenzfilm mich engagieren möchte, ich stehe natürlich zur Verfügung. Aber solange, bis die richtige Summe stimmt, bin ich natürlich integer und der letzte echte Kritiker.
Wenn Disney sagt, für 10.000 Euro pro Folge machen wir Disney-Plus-Werbung in jeder Folge, mache ich
warum
sofort.
Denn nicht?
Und dann sagen wir halt danach, dass die Filme alle scheiße sind, dann gucken wir, wie lange das Werbeangebot halt hält.
Nee,
aber na gut, für so viel. Also das hat irgendwer gesagt, ja, ich bin käuflich, aber nicht für so mega wenig.
So, ja, das eben. Halt,
das muss, glaube ich, da die Sache sein.
Das ist halt das Problem, dass Kritiker heute nicht mehr so wahnsinnig wichtig sind. Also die Filmverleiher haben halt nicht mehr groß irgendwie Angst oder sehen auch oft gar nicht mehr so die Notwendigkeit. So, natürlich formt man, wie wir gerade schon angesprochen haben, durch so bestimmte frühe Veranstaltungen so ein bisschen den Ersteindruck und so, aber danach wird es dann nun auch relativ unspektakulär, was so die Drohmittel angeht.
Ich würde sagen, genau, die Maxime sollte sein, den Podcast wirklich so kritisch und so geil zu machen, wie man ihn will und dann mal gucken, wer noch da Werbung schalten will. So, das wird sicher dann zeigen. Noch niemand.
In der Hinsicht haben wir ja Glück, dass wir halt nicht von Werbetreibenden, sondern vor allen Dingen erstmal halt von den Abonnenten abhängig sind.
Genau, ja. Aber was, genau, auf jeden Fall nicht heißt, dass es keine Werbung bei Katz geben wird, aber ich bin, genau, demnächst bin ich auch mal in einem Gespräch nochmal mit so einem Streaming-Portal der deutschen Kinos oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr genau, wer das war, aber genau, da schauen wir mal. Also an sich wird es keine Werbung für diese großen Sachen geben. Es sei denn, sie sagen, Katz ist jetzt für die nächsten 15 Jahre finanziert, dann sollen sie das mal machen. Lasse hat geschrieben, ihr habt in einer Folge, die schon etwas länger her ist, mal über Filmformkritik, Analyse und warum es davon gar nicht so viel gibt, gesprochen. Ich frage mich, ob der Podcast dafür das richtige Medium ist. Es gibt zwar den Film Formally Podcast, aber ein Video-Essay oder ein längerer Text, mindestens 30 Seiten, scheinen sich gefühlt besser zu eignen. Dazu kommt die Schwierigkeit, einen Film, der gerade neu ist, nur einmal gesehen zu haben. Tony Su meinte mal auf Reddit, er würde ganze Filme in Adobe importieren, um sie dann komplett zu zerlegen, zum Beispiel ohne Farbe und Musik, damit er nur auf den Schnitt achten kann. Solche Sachen sind bei einer normalen Kritik gar nicht möglich. Was?
Ja, aber so tief muss man doch gar nicht einsteigen, um Formkritik zu üben. Also ich glaube, die Grundstrukturen, bestimmte Wirkungsmechanismen, die kann man oft auch beim ersten Mal sehen gut erfassen. Also ich glaube, zu sagen, das ist so der Modus operandi des Filmes, dafür muss man nun jetzt nicht jeden einzelnen Shot analysiert haben. Und ich versuche nun tatsächlich auch bei einem einzigen Mal sehen, wenn ich in einem Kino sitze, mir viel mitzuschreiben, mir viel einzelne Kompositionen auch so kurz aufzumalen, also nur auf so einer Comic-Panel-Strichmännchen-Ebene oder bestimmte Bewegungen auch mir zu notieren und so. Also ich glaube, meine Notizen bestehen zu einem ganz erheblichen Teil auch aus formalen Sachen, die sind passiert sind, aus dem Einsatz von bestimmten Farben und so. Und ich glaube, man muss einen Film nicht immer fünfmal gesehen haben, um ihn wirklich auf diese Art und Weise besprechen zu können. Sicher erlaubt das nochmal einen anderen Zugang. Ich glaube auch, dass Tony Zhu jemand ist, der da auch also sehr überzeugend im Endprodukt gewesen ist. Und man merkt, glaube ich, diesen sehr komprimierten kurzen Videos die lange Vorbereitungszeit an. Wobei man natürlich auch gleichzeitig merkt, dass die auch zu einer erheblichen Teil auf der Arbeit von anderen bestehen. Also ich meine zum Beispiel, sein Jackie Chan-Video ist zur Hälfte einfach der entsprechende David Bordwell-Text über Police Story, dann angereichert halt mit.
Es ist witzig, dass David Hein dann das ja quasi nochmal, glaube ich, irgendwann gemacht hat, einfach das
Tony
Su-Video. Oder das war doch, ich erinnere mich so grob daran.
Also das ist ja wirklich das Echo von einem Echo, aber David Hein ist ja sowieso auch jemand, wo ich mich immer noch frage, warum der allen Ernstes über Film schreibt und spricht. Also das ist mir bis heute unerklärlich. Nein, aber also um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, um die Art von Kritik, die in einem Podcast leistbar ist, zu machen, reicht es, ihn einmal gesehen zu haben. Und für die Art von formaler Kritik, die mir vorschwebt, reicht das dann eben auch. Und man muss sich auch nochmal vor Augen führen, dass es ja auch immer wieder Kritiker gab, wie am berühmtesten sicher Pauline Kael, die jeden Film nur einmal gesehen hat. Das ist vielleicht bei ihr dann auch die Grundlage von einigen Kritiken, wo man sich heute fragt, ja, das kann doch nicht dein Ernst sein, Pauline, aber ich finde diese Kaltschnäuzigkeit und dieses Gefühl von, also diese sicher auch in Teilen performative Selbstsicherheit, die steht manchen Kritikern wahrscheinlich auch ganz gut zu Gesicht, mir sicher auch manchmal. Da sollte ich mich vielleicht auch mehr dran orientieren.
Ich würde sagen, genau, man muss immer gucken, wie ist eigentlich das Format, was sind so die Möglichkeiten, die man hat, auch in so Grundlagenbüchern zur Filmkritik steht ja ganz oft so schon am Anfang drin, ja, zweimal muss man das auf jeden Fall gesehen haben, um einen Film zu analysieren, sonst geht das gar nicht. Und dann muss man sagen, ja gut, aber das ist ja gar nicht immer möglich, sondern wir sind halt in einer Presseverführung und wir nehmen dann den Podcast auf und andererseits sind wir manchmal auf Festivals und haben direkt den Eindruck und sprechen dann, ne? Das merkt man einfach stark, dass das anders ist, wenn man gerade aus dem Film rauskommt oder wenn man ihn vor 2 Tagen gesehen hat und sich nochmal hinsetzt und ein paar Notizen macht, nochmal was nachliest, keine Ahnung, oder vielleicht sogar den Screener hat, nochmal reinguckt, so, das unterscheidet sich dann immer, das muss man schon immer so ein bisschen mitbedenken, deswegen würde ich auch nie sagen, so alles, was ich mal auf dem Festival über irgendwas gesagt habe, steht jetzt so hundertprozentig immer noch so fest, sondern wenn ich es nochmal sehe, sehe ich es vielleicht ganz anders. Gleichzeitig Jahresabschluss-Podcast ist mir auch wieder ganz stark aufgefallen, dass ich nach der Folge dachte, gut, verhättest du dir nochmal doch noch mal länger vorher überlegen können, welche schlauen Sachen hast du zu was doch noch zu sagen, so, also dass ich dann wirklich so das Gefühl hatte, ich weiß wirklich auch nur noch mein eigenes Echo eigentlich so, ne, bei den Sachen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, aber ich glaube, mit so einem offenen Auge auch für formale Sachen reinzugehen ist wichtig, ist aber was, an das ich mich echt immer auch aktiv noch mal erinnern muss, also was ich manchmal dann auch vergesse und dann denke, ach Mist, wie war das eigentlich so genau, und dann sind manchmal Notizen ganz gut, ah, da war der Soundtrack dann so, da haben sie das so und so geschnitten, da war das parallel erzählt und so, das ist schon ganz gut, wenn man da ein bisschen drauf achten kann, aber es geht mit sich Sicherheit noch besser ja. Und genau, und ich denke, es kann auch natürlich cool sein, sich da so viel Aufwand zu machen, aber es ist für uns natürlich nicht möglich. Dieses Tony-So-Video über die Stühle, da muss ich so oft noch dran denken, wo er einfach nur gesagt hat, so wenn du Gespräche hast und Leute sitzen, dann überleg dir, auf was für Stühlen die sitzen. Ich fand das so geil damals, als ich das gesehen habe, wie viel Film er geguckt hat, um diese Stuhlszenen da rauszuschneiden. Ne?
Ja. Ja, ich würde übrigens auch nochmal betonen, Kritik ist eben nicht universitäre, ist nicht, ist nicht wissenschaftliche Analyse in letzter Konsequenz. Also für das Schnittprotokoll und so, dafür geht man dann natürlich in, ja, die wissenschaftliche Arbeit. Dafür liest man sich dann ein Paper, einen Aufsatz oder sowas in diesen Dimensionen vor. Also ich glaube, Kritik hängt ja auch oft mit in letzter Konsequenz einem journalistischen Genre zusammen, einem Beschreibung von einem Ereignis halt. Also so wie jemand anderes dann vielleicht von der Aufführung der 7B am Wacholder-Gymnasium irgendwie schreibt man dann halt über den Film. Natürlich ist der Versuch, da mehr reinzutragen, aber dieses aus dem Moment Geborene darf ja Teil davon sein. Also eine Kritik darf ja auch ein unmittelbarer Eindruck sein, der sich dann über Zeit eben verhärtet. Und ich meine, wenn man das in einer Textform macht, ist das ja oft schon eine Umformung. Dann ist das schon das Filtern durch einen Denkprozess. Und ich glaube, ein Podcast ist das auf die eine oder andere Weise auch. Wenn das ein bisschen danach passiert, mehr noch so, als wenn das auf der Berlinale, nachdem man gerade aus einem Film rausgerannt kommt, passiert.
Filmkritik gerade im Podcast soll ja auch bei dem, was wir bei Cuts machen, eine individuelle Perspektive sein, Lesart, die jemand entwickelt hat zu einem Film und die dann, wie in der Filmkritik üblich, halt auf ein Urteil hinläuft. Und dann ist es natürlich so, dass man manchmal die Urteile härter macht, auch auf so einem Unterhaltungs- und Polemikaspekt natürlich. Aber, und dann sagt er, das ist der schlechteste Film, den Nolan je gemacht hat. Ob man das dann in einem Jahr noch denkt, wenn man ihn noch ein paar Mal gesehen hat oder ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist oder es Epiguren gibt oder weiß ich nicht was, ist dann immer noch mal anders. Und im besten Fall ist es natürlich so, dass daraus aus diesen spezifischen Urteilen von drei verschiedenen Leuten dann aber noch mal was Neues entstehen kann. Man vielleicht etwas vorher noch nicht so gesehen hat und dann darüber redet, was dann in so einer, also deswegen ist es ja auch ganz oft so, dass Leute, die bei Katz zu Gast sind, in ihren eigenen Kritiken härter sind, also Wolfgang zum Beispiel in der Filmanalyse härter ist, als wenn man dann mit ihm darüber redet im Podcast, weil das einfach ein Gespräch ist und ein Gespräch immer die Möglichkeit hat, zu umstimmen, zum Nachhaken und so weiter. Und deswegen sind das natürlich immer Momentaufnahmen, aber es sollten halt schon Momentaufnahmen sein, wo Leute sich versuchen, irgendwie interessante Gedanken zu machen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Sowieso mein Ziel, ich hatte ja lange, als Shots angefangen hatte, mich auch gefragt, okay, hören das überhaupt Leute? Also finden das Leute überhaupt interessant? Drei Leute reden so lange über einen Film. Aber ich dachte immer, ich würde es gern hören, weil oft gucke ich halt einen Film alleine und möchte das dann gerne wissen, wie das drei andere Leute gesehen haben und sowas und wo kann ich mitgehen und wo nicht. Und das ist genau das quasi, was wir hier machen, ja. Manuel hat
Manuel
hat gesagt, wenn ihr Kandidaten bei der University Challenge wärt, was wäre ein seltsam spezifisches, super nischiges Gebiet, zu dem ihr alle Fragen beantworten könntet? Die University Challenge ist etwas, das ich auf dem Kanal von Leni Tief heißt sie auf Twitter entdeckt habe. Sie hat gesagt, sie guckt das jeden Montag. Es ist eine BBC-Sendung, in der zwei Teams von zwei verschiedenen Universitäten, ich glaube Studierende, also in der ersten Folge, die ich gesehen habe, waren die alle relativ alt, aber es sind normalerweise Leute, also die noch studieren, die gerade einen Master machen, Bachelor oder sowas oder vielleicht auch Doktor, kann sogar auch sein. Und dann Fragen beantworten müssen von so einem super unterkühlten Host und die Fragen sind super komplex. Also es ist wirklich alles Mögliche, wo man das Gefühl hat, okay, ich check das gar nicht. Ganz witzig war, dass dann bei uns im Discord die Leute meinten, ja, die Filmfragen sind aber relativ leicht. Die wussten dann nicht, wie Werner Herzog aussieht zum Beispiel. Und da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, ja klar, weil da seid ihr halt wirklich die Mega-Experten. Das ist natürlich dann seltsam, wenn jemand denkt, Snowpiercer ist Christian Bale in The Machinist oder sowas eigentlich. Aber die Sendung ist der Oberhammer, muss ich sagen. Also ich habe das geguckt und ich finde es super unterhaltsam, weil das ist sehr kompliziert gestellt, aber man merkt, dass so vier relativ schlaue Leute doch auf viel kommen können, so zusammen, weil sie schon viel mal gehört haben. Also es lohnt sich sehr. University Challenge gibt's auf YouTube, glaube ich, die Rips von. Ich glaube, das ist nicht offiziell hochgeladen. Ich wüsste, glaube ich, sehr viel zu That 70s Show. Dieser Sitcom mit Ashton Kutcher und Topher Grace und sowas. Das ist auch was, womit ich Englisch ein bisschen gelernt habe. Also ich habe die wilden 70er, hieß es ja auf Deutsch, auf RTL, fand ich das immer schon so lustig. Und irgendwann dann, als die Zeit des Internets und des Downloads war, hatten wir irgendwann mal alle Folgen runtergeladen bei uns im Freundeskreis und das wirklich dauernd geguckt. Und ich finde es auch wirklich immer noch, nicht in den so Frauenbildern und Sexismen und sowas, aber immer noch sehr witzig, vor allem, weil es ja auch aus so einer frühen 2000er sich die 70er spiegelt und die Gesellschaft und so weiter, auch mit den Klamotten und der Musik und so weiter und so fort. So, und das ist schon wirklich arschlustig. Da könnte ich, glaube ich, viel noch zu sagen, ja, was in welchen Folgen passiert ist und so weiter. Da wüsste ich, glaube ich, relativ viel von. Und dann wüsste ich viel über, ich glaube, bei Gaming mehr als Film, über so Videospiele und Kontroversen und Sachen der letzten 5 Jahre oder sowas. Da wüsste ich, glaube ich, sehr viel.
Also ich merke bei so Trivia-Sachen immer, ich komme bei den meisten Literaturfragen ganz gut klar, bei vielen Geschichtssachen. Aber wenn es jetzt um so spezifische Fragen-Sachen geht, da habe ich gedacht so, wenn mir jemand so eine Kategorie wie irgendwie Melodic Hardcore der 90er und 2000er vorsetzt und ich dann Fragen über, keine Ahnung, Capsize oder Bad Religion oder 88 Finger Louie oder so beantworten dürfte, ich glaube, damit würde ich sehr gut zusammenkommen. Also fragt mich nach jedem einzelnen Propagandisong, ich kann euch alles sagen.
Natürlich Film bei dir, aber und deutscher Rap auch, oder? Ist das nicht so? Da weißt
deutscher
du doch auch
Rap,
sehr glaub viel,
ich
oder?
Auch. Ja, also ich glaube, ich könnte dir auch so ich gucke mir immer so Sachen wie hier, was macht Arthur Kaspar da, Punchline-Quiz oder sowas. Ich glaube, da wäre ich tatsächlich auch sehr gut drin. Also ich glaube, da komme ich ganz gut zurecht mit. Und auch wenn Mauli und Steiger in der wunderbaren Rap-Woche irgendwie ihr Zitate raten und sowas machen, auch da habe ich das Gefühl, ja doch, also in deutschem Rap stecke ich schon doch mehr drin, als ich in den meisten Kontexten bereit wäre zuzugeben.
Mashallah, mach nochmal, welcher Song, welcher Artist?
Ja, ist Shindy, Dodi.
Ich ist auch sehr bekannt. Ich finde die
Nein,
Zeile.
Nein, Moment.
So, ja, ist es.
Ja, oder? Also nicht, dass das jetzt falsch war.
Doch, ist richtig, ja.
Ach so. Er reimt das auf irgendeinen Tisch, gell? Irgendwas aus der. Das müsste ich jetzt aber nochmal nachgucken.
Kann sein, aber ich finde diese Zeile so.
Aus Makassar, Mashallah.
Ja,
Shindy gemacht, Mashallah, mach nochmal.
Ja, ach, was, du hast Shindy gemacht, Mashallah, mach nochmal. Das finde ich so. Das ist den geilen Bushido-Diss.
Na, ich meine, natürlich ist er einfach nur Drake halt noch mal auf Deutsch, aber es funktioniert einzeln schon ganz gut, muss man sagen.
Ja, ein paar fand ich, haben wir ein paar Songs auf jeden Fall.
Und Verona Feldbusch im Video ist auch weird flex, but okay, aber funktioniert bei mir als jemand, der vielleicht in dem Kontext aufgewachsen ist.
Beppo hat geschrieben, was mich auch interessieren würde, ist, was ihr so vom italienischen Genre-Kino der 60er, 70er haltet, also bezogen auf Eurocrime, Giallo, Horror, etc. Mir liegt das Ganze sehr am Herzen und es findet, außer vielleicht mal Argento, immer sehr wenig Beachtung. Filmtipps sind natürlich auch immer gerne gesehen. Hab ich keinen Zugang, hab nur Suspiria gesehen. Hätte aber mal Bock, glaube ich.
Gefühl, das ist ja nun so das Thema für eine bestimmte Art von Cinephilen. Also wenn
Genre,
wir dabei
Leute, die so im Horrorgenre weit gekommen, also ja. So sozialisiert wurden und dann sich fragen, was war da nochmal? Da habe ich immer das Gefühl, da kommt es dann relativ schnell, wenn Leute noch schon ein bisschen älter sind oder sehr viel nachgeholt haben. Mhm. Ja.
Na, ich habe natürlich auch viel von diesen Giallo-Sachen gesehen, also auch Bava und Sergio Martino und alles in diese Richtung. Aber allgemein muss ich sagen, das ist jetzt nicht für mich besonders prägend und besonders entscheidend. Ich weiß das alles zu schätzen. Das wächst mir auch mit jedem Film, den ich in dieser Richtung sehe, mehr ans Herz. Aber ich bin jetzt halt einfach nicht der, der da sitzt und denkt so, ja, jetzt noch 10 Jesus Franco-Filme irgendwie und dann Franco-Filme und dann geht's mir irgendwie super oder so. Sondern ich beobachte das so ein bisschen distanziert und sehe das dann immer, wenn das irgendwie in so, wenn das jemand in einem Marathon programmiert oder wenn irgendjemand, der so Grindhouse, Trash, was auch immer, Kino, alle Begriffe davon finde ich doof, aber wenn jemand so diese Art von Genre-Kinos nochmal so im Kino hochhebt, da ist das dann immer dabei und da bin ich auch immer so, das meiste davon finde ich irgendwie spannend. So diese Eurocrime-Sachen finde ich auch alle sehr cool, also nicht nur aus Italien, aber sondern auch so die deutschen und die französischen Sachen und ja, ich glaube, das ist so ein Bereich, da wachse ich mit der Zeit immer mehr rein, aber ich glaube, da habe ich jetzt sicher auch keine Tipps, die da eingefleischte Fans nicht schon längst 100-mal gesehen haben. Also
ich finde, das wurde ja auch öfter schon mal gesagt, so, Katz, ihr müsst mal einen Slasher für Filme sprechen, ne? Also wegen des Logos und so weiter. Und ich habe so den krassen Genre komplett blinden Fleck. Also ich höre dann immer am Ende, was Tino Hahn so sagt, was so rausgekommen ist an Horrorfilmen. Es geht völlig, ist völlig alles unter meinem Radar. Ich habe wirklich das Gefühl, ich muss doch mal aufs Fantasy-Filmfest einfach mal gehen und sowas. Viele sagen, ja, da braucht man nicht mehr hin und ist langweilig und sowas. Ich glaube, mir wird das mega viel geben, weil ich da gar keinen Zugang tatsächlich habe. Also das ist wirklich, ich kenne wirklich immer halt so die Indie-Arthouse-Sachen so ein bisschen und was halt so mainstreamiger passiert. Aber da irgendwie weiß ich nicht, ob mir die auf Filmstarts dann auch nicht ins Auge springen, die Sachen, oder ob da viel Straight-to-DVD ist oder nach Festivals gar nicht rauskommt oder so, aber irgendwie Da muss ich mal mehr ran. Also wenn ihr da auch Tipps habt, was man damit besprechen könnte oder wie man sich dem mal nähern soll oder sowas. Ich habe das Gefühl, da ist mega der blinde Fleck und die Sachen sind halt nicht so oberflächlich politisch, sondern vielleicht eher halt unter der Oberfläche könnte man da, glaube ich, viel rausziehen. Das würde ich, glaube ich, gerne mal mehr machen. Also das merke ich wirklich an dieser Frage auch nochmal, ist für mich völlig die Blackbox eigentlich oft so. Eigentlich Genrefilme, ja.
Hey, naja, lass doch gerne mal mehr Genrefilme hier machen. Ich finde es auch immer spannend, wenn Leute, die sonst so stark inhaltistisch arbeiten, das heißt, einen Film darüber besprechen, was da für Themen sind oder so große politische Konflikte, wie du gerade schon andeutest, vielleicht auch ideologiekritisch, wenn die halt im Genre-Kino so stärker halt auf sehr Basales, auf sehr Schlichtes zurückgeworfen sind. Also ich finde es auch immer toll, darüber zu schreiben, weil man da einfach so ganz neue Assoziationsräume offen hat, im Gegensatz zu einer bestimmten Art von Arthouse-Filmen, die dir mehr zum Schreiben anbietet halt.
Ja, also super gerne. Vielleicht auch mal über ein Festival oder sowas. Ich muss da mal auf jeden Fall mal rein. Auch ist Nippon Collection jetzt eigentlich?
War das? Nee, das ist im Mai wieder so.
Da muss ich auch, glaube ich, diesmal mit am Start sein. So, die,
das ja, da sind natürlich logischerweise auch Genrefilme.
Fantasy Filmfest muss ich einmal hin. Ja, das muss doch, das muss sein. Das muss sein, sonst kriege ich das, sonst kriege ich ja gar nicht mehr den Aufsprung irgendwann auf den Zug. Matthias schreibt, gibt es eine bestimmte Filmepoche, an der euch besonders viel liegt oder mit der ihr gar nicht viel anfangen könnt? Bei mir ist vielleicht so ein bisschen Western und Italo-Western, das ist jetzt keine richtige Epoche, aber die Zeit vielleicht so, aber da bin ich auf jeden Fall bereit, mich dem zu nähern und sonst, ja, bin ich ja ganz so 2000er-mäßig filmsozialisiert und so richtig krass ja wirklich erst seitdem es den Pankers gab 2014, ne, also wo ich dann auch in Trivia-Sachen vielleicht was beantworten könnte, was da rauskam und so weiter und so fort, also ich habe da ja sehr, sehr, sehr viel aufzuholen, ich weiß, dass ich ja Modern Times, den ich dann zu Ende geguckt habe, ja abgebrochen hat und mich das super genervt hat. Also Stummfilm müsste ich auf jeden Fall auch noch mal ran, aber an sich bin ich offen, total, für Sachen, ja.
Ich überlege gerade, also ich glaube, Epochen, die mir besonders wichtig sind, sind logischerweise, oder was heißt logischerweise, sind das Hongkong-Kino ab den Mitte der 70er bis halt irgendwie in die frühen 2000er vielleicht, das eine sehr freie, eine sehr wilde, so eine sehr experimentierfreudige Art von Kino hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kann tatsächlich sehr viel anfangen mit, was wollte ich jetzt sagen? Ja, also großen Teilen irgendwie des so japanischen Nachkriegskinos, aber eigentlich auch vieles von dieser klassischen Ära da, also viel so Ozu und solche Sachen. Aber ansonsten, ich finde das immer so eine etwas müßige Frage, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es so Kategorien gibt, die ich so wahnsinnig stark über andere hebe. Also ich glaube, ich hänge immer eher an einzelnen Regisseuren als an Bewegungen oder so. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich die Nouvelle Vague als Ganzes irgendwie liebe. Natürlich sind da viele Filmemacher und auch viele einzelne Filme, die ich schätze, aber ich glaube, so Strömung ist selten was. Ich glaube, diese Taiwanese New Wave ist noch etwas, das für mich relativ wichtig sind. Also viele so Sachen, so die in den 80ern, 90ern passiert sind und heute noch nachwirken, sind für mich sehr, was heißt prägend? Prägend ist vielleicht der falsche Begriff, aber für mich irgendwie schon, sind mir sehr ans Herz gewachsen, vielleicht formulieren wir es so.
Das kenne ich gar nicht, den Begriff. Was sind da so wichtige Filme oder Regisseure bei der Taiwanese New Wave?
Naja, vor allen Dingen halt Leute wie Edward Yang, aber eben auch später Leute wie Tsai Ming-yang, die für mich total rausstehen halt. Aber natürlich auch dann Leute irgendwie wie Hou Hsiao-hsien zum Beispiel, den ich ja auch großartig finde.
Ja. Kenn ich. So, Clara hat gefragt.
sehr gut.
Es ist eine Frage, die eher die Filmproduktion und weniger die Rezeption betrifft, aber vielleicht wisst ihr ja trotzdem Bescheid. In Filmen werden ja oft auch Babys gezeigt, die auch welche, die schreien und heulen, passend zum Plot. Ich habe mich da schon länger gefragt, wie die das machen, weil das Baby absichtlich zum Heulen zu bringen, wäre ja total schlimm. Also wenn ihr sowas wisst und eventuell auch über Babydarstellerinnen-Akquise, würde mich das interessieren. Ich weiß das nicht. Ich glaube, im Discord wurde ein bisschen was dazu auch noch geschrieben. Weißt du, wie machen die das?
Also, der beste Trick ist, man nimmt wie Clint Eastwood einfach eine Puppe und legt da so Schreigeräusche drüber. Dann ist alles. Nein, tatsächlich findet das sehr oft statt, dass irgendwie Babys und Kinderdarsteller irgendwie erschreckt oder geärgert werden. Ich habe letztens jetzt erst ja alle Resident Evil Teile nochmal geschaut und mir auch die Audiokommentare angehört und erzählt Mila Jovovich irgendwie so, ja, ich würde jetzt vielleicht sagen, was ich dem kleinen Kind, das meine, so, das neben mir auf der Leinwand spielte, so alles gesagt habe, damit sie in einer Szene weint und schreit und so. Aber ich glaube, da würde ich mich zu schlecht fühlen und ich möchte auch nicht, dass er mich hasst oder so. Also ich glaube, tatsächlich ist schon auch ein Teil davon, diese Emotionen halt bei Kindern irgendwie zu wecken und mit denen zu arbeiten auf eine Art und Weise. Natürlich versucht man da nicht allzu grausam zu sein, aber ich glaube, gerade in dieser Phase ist man ja für Sachen unterschiedlich empfänglich. Aber natürlich gibt's da mittlerweile auch Berater und Experten und bestimmte Casting-Agenturen und so. Also ich glaube, man ist jetzt nicht mehr wie in der Zeit von Hitchcock oder sowas, wo Hitchcock eigenhändig alle Kinderdarsteller irgendwie mit Sachen erschreckt hat.
Theo hat einen Artikel von Business Insider dazu gepostet. Ich kriege ihn ja gerade nicht aufgerufen, das hätte ich mal nochmal überflogen. Here's how they make babies cry in TV and movies. Ich verlinke euch den in der Podcast-Beschreibung.
Ich könnte schwören, ich hatte erst letztens irgendwo über was aus der Stummfilmzeit, wo dann beschrieben wurde, dass sie das Baby immer geschlagen haben vor dem Take. Das war, weil ich das so unangenehm fand, aber ich müsste jetzt nochmal nachgucken, was genau das war.
Einfach die eigenen Kinder nehmen. Kann nichts passieren.
Ja, das kann ja, ja, wie bei Jodorowsky oder so.
Ja.
Mit seinem Sohn.
Bei Dune, ne? Sollte der da nicht mitspielen? War das das?
Oder hat er ja, aber der spielt ja auch in anderen Filmen tatsächlich mit. Also in El Topo zum Beispiel rennt sein Sohn da ja auch rum.
The Pazu hat gefragt, Optionalität bei Medium-Filmen. Netflix testet eine Funktion, bei der man Filme in anderthalbfacher Geschwindigkeit ansehen kann. Bekanntermaßen haben sich jetzt schon einige Filmemacher und Filmfreunde gegen diese Funktion ausgesprochen. Bei Videospielen sind Optionen in Form von auswählbaren Schwierigkeitsgraden schon lange ein Diskussionsthema, Stichwort Dark Souls. Denkt ihr, man wird sich auch beim Film auf etwaige Diskussionen einstellen können? Man braucht ja nicht allzu viel Fantasie, um sich auf Plattformen wie Netflix Optionen wie Farbfilter, auswählbare Synchronstimmen oder gar einen anpassbaren Plot vorstellen zu können. Das Gegenteil wäre ja das Kino, bei dem man einen Film nicht mal pausieren kann. Ein Streamingdienst, der seine Filme nicht pausieren lässt, wäre ja undenkbar. Wie steht ihr dem Ganzen gegenüber? Sind Optionen noch okay, wenn die Mehrheit der Zuschauer den Film noch so sieht, wie es von den Filmemachern gedacht war? Oder geht es vielmehr ums Prinzip und um das Medium an sich? Es gibt ja auch die Hoffnung aus der Industrie, dass sich Videospiele und Filme immer weiter verschmelzen. Optionen beim Film wäre ein erster Anknüpfungspunkt, aber vielleicht male ich da auch ein Hirngespinst an die Wand. Andere Meinungen zum Thema interessieren mich auch sehr. Ja, bist du da kompletter Purist oder sagst du, ach komm, man kann noch mal irgendwie den Leuten sagen, hier, ihr könnt auch schwarz-weiß zuschalten?
Sagen wir es mal so, ich glaube natürlich, dass es einen Punkt gibt, wir haben ja oft über den Tod des Autors und dergleichen gesprochen, wo die ursprüngliche Intention vernachlässigt werden kann. Es gibt irgendwann einen Punkt, wo halt wenig dagegen getan werden kann, dass ein Film auch als Materiallage, als Kultobjekt, als Sammlung von verschiedenen Einzelbildern und Ideen und Themen und Melodien und Gesten verstanden wird. Manches davon lässt sich nie verhindern. Also zum Beispiel, dass Einzelzitate kontextlos weiterverwendet werden und jetzt dann irgendwie der Borat-Gag oder so überall gebracht werden kann oder so. Ich glaube aber, dass das Kino schon ein Ort sein sollte, dass die Filmkunst ein Kontext sein sollte, in dem wir mit etwas Fremdem, mit einer anderen Weltsicht konfrontiert werden, mit dem anderen, mit etwas, das nicht wir selbst sind und über das wir auch so wenig Kontrolle wie möglich haben, das auf uns einwirkt und wir haben eigentlich nur die Option zu sagen, ich gehe oder ich bleibe oder na das, was eben mental passiert. Ich ordne das für mich mental so an. Ich will, dass ein Film uns zwingt, uns zu positionieren und nicht zum Beispiel sagen kann, oh, hier kommt eine bestimmte Art von Gewalt vor. Durch meine persönliche Brille, meine VR-Brille, mit der ich jetzt im Kino sitze, kann ich diese Szene anders gestalten. Oder ich kann hier dann zum Beispiel im Kino auswählen, ob ich durch diese Brille gerade die Version von E.T. mit Funkgerät oder mit Waffe sehe. Sondern ich finde, man sollte in irgendeiner Form, das ist vielleicht jetzt mit Spielberg ein schlechtes Beispiel, mit der ursprünglichen Vision konfrontiert werden. Das ist nämlich was auch, glaube ich, was für mich den Zugang des Videospiels als Kunstform erschwert, was auch die Individualität, die Möglichkeit des Künstlers so ein bisschen rausdrängt, dass letztlich das Versprechen ist, die eigene Überzeugung, die eigene Erfahrungswelt dort reproduziert zu sehen. Also dieser Gedanke des Rollenspiels insofern, dass man sich da selbst hineinfügt und dass diese Fremdheits-, diese Andersheitserfahrung dadurch eingeebnet wird. Das stört mich oft an Videospielen, dass ich das Gefühl habe, ich sehe da zu viel von mir selbst unmittelbar gespiegelt. Das versprechen mir Spiele ja auch dauernd. Hier, du entscheidest ganz allein, wie es mit dieser Welt weitergeht. Und ich glaube, ein wichtiger Teil der Kunst des Films ist, dass er uns das eben nicht anbietet. Ich möchte davon so wenig wie möglich, mich reizt das nie, mich reizt es nicht vorzuspulen, darüber habe ich einen langen Artikel geschrieben, mich reizt es nicht, einen anderen Farbfilter drüber zu legen. Ich möchte die optimale, ursprüngliche Version des Künstlers aus dem Moment heraus. Und wenn es weitere Versionen des Films gibt, dann möchte ich, dass die A, im besten Fall auch vom Künstler abgesegnet werden und B, nur als zusätzliche Option existieren. Und selbst da frage ich mich dann oft, was soll das denn?
Ja, ich finde die Frage mega interessant, weil ich bei Videospielen immer ein Freund davon bin, sich die Spiele so ein bisschen anzupassen, wie man selber Lust drauf hat. Also wenn man, ich bin da auch wirklich manchmal radikal, wenn ich in den ersten 2 Stunden das Gefühl habe, okay, die meisten Dialoge, ich habe irgendwie ein Funkgerät und da labert mich immer irgendjemand zu mit irgendeinem seltsamen rechten Weltbild oder sowas. Ah geil, gehe ich in die Option, mache einfach Dialoge aus, Untertitel aus. Manchmal nervt mich die Musik, mache ich auf Spotify einen Song an oder sowas und spiele das dann so weiter. Also wirklich dann sozusagen, ah, das interessiert mich nicht. Seitdem ich einen PC habe, gucke ich eigentlich bei jedem Spiel, das ich spiele, schon mal vorher, was gibt's für Mods. Haben schon Leute rausgefunden, die Karte ist viel zu klein oder das nervt. Oder allein die Mod, dass man am Anfang die Logos dieser Hersteller überspringen kann. Ne? Wenn du ein Spiel halt ganz oft spielst, dann sitzt du ja manchmal so eine Minute da. Da gibt's halt auch Mods, die sagen, kannst direkt anfangen zu spielen und so weiter. Deswegen finde ich das eigentlich bei so Gaming ganz gut, wenn da schon was gemacht wurde und wenn es auch irgendwie geht. Ich habe auch eine Faszination dafür, wenn Leute so Recuts oder sowas machen. Wenn Topher Grace sagt, er schneidet jetzt die Star-Wars-Filme nochmal neu. Ich weiß, ich habe mal die Episoden 1 bis 3 nochmal gesehen. Die waren irgendwann mal auf YouTube irgendwie in Anführungsstrichen ohne die nervigen Szenen. Ich weiß gar nicht, welche das waren, ob das Jar Jar Binks war oder sonst was, aber das war dann einfach rausgeschnitten. So, und so haben wir die irgendwann aus Scheiß auch nochmal geguckt und sowas. Ich finde eigentlich diese Idee, dass so ein Kunstwerk dann zur Masse übergeht und Leute was machen können, spannend. Ich fände es cool, wenn bei alten Filmen wirklich mal, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon oft gab, dass wirklich mal irgendjemand sagt, so, ihr kriegt jetzt mal alles Material, was wir haben und ihr könnt jetzt einfach mal eine neue Version daraus schneiden, wie ihr das cool findet. Ich würde das eigentlich alles irgendwie gerne sehen oder gerne irgendwo haben, gerade so bei älteren Geschichten. Natürlich muss aber das Original irgendwie bewahrt werden und diese Frage mit, wo hier Dark Souls angesprochen wird, die finde ich sehr interessant, weil das ist quasi ein großer Streitpunkt bei Videospielen ist, dass die Souls-Spiele, also ich glaube, richtig hochgekocht ist es, bei als Sekiro dann rausgekommen ist, haben keinen Schwierigkeitsgrad. Und normalerweise ist es ja so, dass Spiele Schwierigkeitsgrade haben. Man kann dann einfach mittel, schwer oder noch was einstellen. Und meistens ist es dann so, dass dann die Gegner ein bisschen stärker oder schwächer sind und so weiter. Manchmal gibt's auch tollere Optionen, dass das mehr Feintuning hat oder sowas. Oft merkt man, dass es nicht so viel Sinn macht, auch super schwer zu spielen, weil es einfach dann die Gegner total viel fressen und man spielt dann einfach länger und es gibt irgendwie nicht so viel Sinn. Aber bei Dark Souls ist das nochmal aufgekocht, weil gerade eben auch Accessibility ein ganz großes Thema ist. Also gesagt wird, wir brauchen Spiele mit Accessibility, was ist das Wort auf Deutsch? Zugänglichkeitsoptionen oder sowas. Also es geht hauptsächlich darum, dass Menschen, die vielleicht eine geistige oder eine körperliche Behinderung haben, auch das spielen können. Einfachstes Beispiel wäre Farbenblindheit. Also jemand ist farbenblind und kann dann halt nicht unterscheiden in einem Multiplayer-Spiel die eigenen Leute von den anderen Leuten, weil diese Farben für ihn gleich aussehen. Und dann kann er halt bei meisten moderneren Spielen in die Einstellung gehen und in den besten Spielen kann er 2 Farben einfach auswählen, die für ihn oder sie am besten zu sehen sind und das dann so spielen. Da würde man sagen, ja, eigentlich ein gutes Feature, dadurch können mehr Leute halt das spielen, Leute, die es einfach so nicht könnten. Ne? Wir haben natürlich Audiodeskriptionen manchmal bei Filmen, wir wissen, dass Untertitel manchmal besser und schlechter sind und so weiter. Ne? Untertitel ist ja übrigens auch eine Option, die man zu einem Film hinzuschalten kann. Ja, also da würde man sagen, in diesem kleinen Fall haben wir es ja sogar schon, dass man den Film mit und ohne Untertitel gucken kann tatsächlich, ja. Aber es ist eben optional meistens. Die Frage, die da dranhängt aber in dieser ganzen Dark Souls-Diskussion ist, aber das Studio, und das ist wirklich halt auch eine riesen Fangemeinde, die das sagt, die haben sich halt entschieden, das super schwer zu machen, weil nur wenn man das Spiel auf diesem hohen Schwierigkeitsgrad spielt, muss man sich da so drüber kämpfen und nur so versteht man das Spiel überhaupt. Und nur so kommt dann dieses Gefühl aus, ich habe es endlich geschafft. Ich weiß jetzt, warum diese Serie so gut ist, weil man einmal verstehen muss, wie das funktioniert. Und dann sagen aber andere, ja gut, aber dann mach doch, versteck doch den Easy-Mode irgendwo in den Einstellungen oder gib dem anderen Farbton oder du kriegst dann irgendwelche Achievements nicht oder sowas, lass doch mehr Leute spielen. Das ist halt so eine große Diskussion, die dahinter ist, bei der ich auch immer nicht so genau weiß, muss halt jeder jedes Spiel auch wirklich spielen können oder nicht. Gleichzeitig, klar, wäre es halt cool, wenn man nicht so schnelle Reaktionsfähigkeit hat, wenn man das machen kann. Ich glaube, nur beim Film ist das ein bisschen anders gelagert, weil der Film halt nicht so ein, also jeder, es sei denn, macht jetzt aus, aber einen Film gucken kann man ja erstmal, wenn man es kann. Es ist ja nicht so, dass dann in der Mitte des Films abgefragt wird, ob man zugehört hat in der ersten Hälfte, genau. Und wenn nicht, dann hört der Film auf oder sowas. Deswegen ist es eine andere Art von Zugänglichkeit. Und ich denke, es ist gerade ganz, ganz wichtig. Wir haben ja jetzt diese Seiten, zum Beispiel Does the Dog Die, wo du vorher halt schauen kannst, sagen wir, du hast eine Phobie oder du hast ein Trauma, dann kannst du danach schauen, kommt in dem Film das und das vor? Also stirbt da ein Hund zum Beispiel, wie die Seite ja heißt und sowas. Ja. Und das kann ja sicher für Leute sinnvoll sein. Ich glaube nur, dass wir in der filmischen Kunst es halt unbedingt brauchen, dass gerade diese ganzen schwierigen Themen da verhandelt werden dürfen und man dann nicht so das Gefühl hat, so das soll da nicht mehr drin sein und so weiter. Oder man kann das dann nochmal gucken ohne die brutale Szene oder sowas. Ne? Also das halte ich dann schon für schwierig. Ich glaube nur, dass ich es trotzdem auch interessant finde, was daraus entsteht und bin nicht sicher, ob diese Bereitstellung der Option, also ob das ein Einfallstor ist, ob man jetzt sagen kann, Netflix hat jetzt schon die Geschwindigkeit gemacht, Netflix hat schon diesen einen Black Mirror-Film Bandersnatch gedreht, wo man ja entscheiden konnte, wird das wirklich irgendwann so sein, dass man sich am Anfang sagen kann, ich will die Ab-6-Version sehen oder ich will die spätere Version gehen. Das könnte ja auch eine Sache sein, dass man sagt, wir bieten verschiedene Schnittfassungen an, die es schon gibt, ja, oder sowas. Ne? Deswegen halte ich das auch für eigentlich schwierig, aber manche Sachen fände ich auch interessant zu sehen, nachdem ich das Original gesehen habe.
Ich verstehe. Ich würde halt sagen, einerseits diese Experimente, die du angesprochen hast, ich finde, die existieren ja relativ unabhängig davon. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Kontext. Also mit bestehendem Material weiterzuarbeiten und daran halt irgendwie neue Sachen hervorzubringen, das halte ich ja für was sehr Sinnvolles. Nur in dem Kontext der Rezeption halte ich es für etwas fragwürdig, die Kontrolle zu übergeben, zum einen auf den Zuschauer, weil ich halt glaube, der sollte in irgendeiner Form auch sich einlassen können. Der sollte nicht das so stark an sich anpassen, also außerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen. Also eine vollständige Reinheit ist da nicht möglich. Aber in dem Moment, wo da halt Kontrolle durch Konzerne eben präsent wird, da wird es dann für mich halt schwierig. Natürlich existiert das schon in gewisser Form. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, Abtastraten bei online hochgeladenen Sachen oder viel Seitenverhältnisse, da wird ja wahnsinnig viel Kontrolle ausgeübt. Auch wenn zum Beispiel Xavier Dolans Mami dann auf einmal in einem verknappten Bild, in dem das Ausweiten des Bildausschnittes nicht mehr eine Wirkung erzielt, wenn das da eben zum Beispiel rausgeschnitten wird, da habe ich auch ein massives Problem mit. Und ich glaube, das ist halt immer auch eine Möglichkeit, Zensur in irgendeiner Form auszuüben. Wenn du überlegst, wenn wir jetzt nach dieser Frage von Content Warnings gehen oder so, ich finde das immer sinnvoll, wenn man bestimmte Sensibilitäten halt irgendwie auch im Kopf behält oder so. Also das muss jetzt nicht immer jeden Film vollständig irgendwie bestimmen, aber ich finde das fair, Rücksicht zu nehmen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns angucken, wie absurd das stellenweise praktiziert wird. Es gab ja jetzt den Fall, dass Netflix aus Final Destination 1 ohne Ankündigung, ohne Information an irgendwen eine Szene herausgeschnitten hat. Und zwar in einer Anfangsszene in einem Flugzeug deutet jemand so diese Geste, sich selbst zu erhängen an, so mit der einen Hand und dem Kopf schief liegend und so. Und das nimmt so ein bisschen vorweg, was später im Plot mit ihrem passieren wird. Aber das wurde entfernt und man vermutet, es hat eben mit dieser Kontroverse um Selbstmord und Glorifizierung davon zu tun, in Bezug auf so Serien wie 13 Reasons Why, die ja für Netflix ein relativ großes Politikum geworden ist. Und das wurde dann einfach herausgeschnitten. Genauso gibt es zum Beispiel jetzt auch aktuell auf verschiedenen Streamingdiensten Versionen von Avatar, in dem diese vielfach verlachte Sexszene nicht enthalten ist. Und die wurde dann auch stillschweigend einfach herausgenommen. Und das erinnert mich sehr stark an die Marktmacht, die zum Beispiel wie eine Firma wie Blockbuster lange hatte, die ja auch immer, weil sie keinen Erwachsenenbereich in ihren Videotheken hatte, immer geschnittene Versionen von Filmen hatte, die halt ganz viele Szenen nicht enthielten oder ganz viele Filme konnten dort einfach nicht gezeigt werden, weil die halt nicht innerhalb ihrer Jugendschutzmaßnahmen liegen. Und ich glaube, dass solche Optionen, solche Verschiebungen immer auch daran liegen. Es ist letztendlich eine Möglichkeit zu verformen, umzugestalten, nicht durch den Zuschauer, sondern vor allen Dingen auch durch die Firma, die dann verschiedene Versionen davon anfertigt. Ein gutes Beispiel sind natürlich auch die Versionen in Flugzeugen. Es gibt ja, glaube ich, der Einstieg dieses einen Buchs von Robert Faller ist ja auch, dass er irgendwie im Flugzeug Amour von Michael Haneke sieht und sich dann sehr irritiert fühlt, weil da irgendwie so bestimmte Warnungen drin sind und weil dieser Film, glaube ich, auch abgeändert ist. Und ich finde, es ist immer wichtig, dass man im Auge behält, welche Kontrolle haben dann einfach solche Konzerne. Und der nächste Schritt ist ja auch wieder so ein algorithmischer. Wenn jetzt alle auswählen, sie wollen das und das nicht sehen, produzieren diese Firmen basierend dann darauf auch Filme, in denen das nicht mehr passiert? Also, ich nenne jetzt mal als ein Beispiel, keine Ahnung, homosexuelle Küsse. Wenn jetzt alle sagen, ich schaue mir die Option dieses Films ohne homosexuellen Kuss an, auf einmal haben wir dann Firmen, die das produzieren. Also ich glaube, das ist immer halt auch ein Risiko.
Ja, umgekehrt fände ich...
Bandersnatch ist ja ein gutes Beispiel, weil das ja sicher auch dazu da ist, um zu gucken, was wollen die Leute eigentlich von ihren Filmen. Im Endeffekt ist das, wenn wir uns dieses Ende angucken, wo Ende um Ende um Ende aneinander gereiht wird, das ist ja auch eine Möglichkeit herauszufinden, welche Schnittversion dieses Films möchten Leute vielleicht sehen. Das sind ja alles Informationen, die man benutzen kann. Spotify hat ja zum Beispiel auch vor einer ganzen Weile erst viel, ich glaube, Leute eingekauft und auch Firmen, die so algorithmisch generierte Musik machen. Wer weiß, ob das nicht auch bei Filmen Thema wird.
Bei Spotify finde ich auch so krank. Ich hatte auch Kontakt mit denen, auch bei Detektor damals noch Podcasts für die produziert. Und irgendwann fand ich so krass, dass ich dann so dachte, der Podcast-Chef von Spotify hat den kompletten Überblick, was in Deutschland die erfolgreichsten Podcasts sind. Natürlich nur über das Hören von Spotify, aber die wissen alles, ne? Also wie viele Abonnenten haben die da, wie viele Plays, wann wird es abgebrochen und so weiter. Spotify hat so ein Know-how dadurch, dass sie daran auch ihre eigenen Podcast-Projekte halt auch entwickeln können und so weiter, ne? Also das finde ich daran auch total interessant. Ich hätte gerne das umgekehrte Feature, weil diese Idee fand ich sehr schön eigentlich von The Pazu. Ich hätte gerne die Möglichkeit, bei Netflix einzustellen, dass ich nicht pausieren kann. Also dann vielleicht kann man sie dann erst am nächsten Tag wieder einstellen. Es gibt ja auch solche Apps, die einen beschränken, sodass man sagt, irgendwie bestimmte Webseiten kann ich jetzt für 5 Stunden nicht aufrufen oder sowas. Das hätte ich eigentlich ganz gerne mal, dass ich einen Film anmache und wirklich sagen kann, es geht nicht die Pausierung. Okay, wir waren alle auf Klo, so wir gucken uns das jetzt 2 Stunden an wie im Kino. Das wäre für viele Leute, und man kann es auch nicht abbrechen. Sonst kann man nur den Film jetzt durchgucken und erst danach was anderes auf Netflix gucken. Das finde ich auch nicht schlimm.
Das ist vielleicht dann eher was ich vielleicht reizvoll finde. Also Kontrolle über die Nicht-Kontrolle halt, über den Kontrollverlust. Weil das ist Film ja nun immer kontrollierter Kontrollverlust.
Ja, und das ist natürlich auch die Kinoerfahrung, die ja wirklich, es ist ja wirklich, wenn man nochmal, als wir dann darüber geredet haben, über Days im Special und Daniel meinte, er hätte ihn lieber im Kino in der Berlinale gesehen, da dachte ich auch, ja, das wäre an dem Punkt, an dem ich fast rausgegangen wäre, hätte ich natürlich den Artist-Stream wahrscheinlich schon abgebrochen oder sowas, ne? Aber durch diese Opulenz, dieses riesige, wir schauen uns jetzt alle zusammen, war das halt tatsächlich dann anders, ja. Ich würde eine Frage noch nehmen, und zwar wurde die auch im Discord so ein bisschen diskutiert von vielen, weil das auf einmal alle ein bisschen auch erinnert hat an ihre eigene Schulzeit. Hannes hat gefragt, würde mich interessieren, was ihr davon haltet, mehr Filmunterricht, Vermittlung, Geschichte in deutschen Lehrplänen zu bringen, in deutsche Lehrpläne zu bringen. Ich finde, da wird viel versäumt. Darüber wurde gar nicht so viel diskutiert, sondern ganz viel wurde diskutiert, was für Filme haben wir eigentlich in der Schule geguckt? Weil das ist ja meistens so, da gibt es ja noch diesen, weiß nicht, ob es den heutzutage gibt, wahrscheinlich schon, wenn man so hört, wie es in der im Bildungssektor abgeht, diesen guten alten Fernsehwagen gibt es ja, wo man dann immer schon wusste, oh, der Lehrer, die Tür ist noch länger auf, irgendwas klimpert, irgendwas klappert, oh shit, geil, wir gucken einen Film, heute mal keinen Unterricht. Und dann hat man irgendwie, weiß ich nicht, Gandhi mit Ben Kingsley im Englischunterricht da geschaut, aus so einer Mini-Röhre von hinten.
Ist
und
der
ich
nicht
bin,
3 Stunden lang?
Ich bin da oft auch halb eingepennt, muss ich sagen, bei Filmen so in der Schule auf diese Distanz. Aber manche haben da ja geschrieben, dass sie sehr, sehr viele Filme in der Schule geguckt haben. Und ich konnte mich an wenig erinnern. Wir haben mal Donnie Darko geguckt, weil ich meine Facharbeit in Englisch darüber geschrieben habe, aber glaube ich auch noch zur Hälfte. Wir haben mal, was bei vielen auch so war, Matrix, glaube ich, mal geschaut ein bisschen. Da war damals der große Streit, ob wir Matrix oder Bad Boys schauen. Die Mädchen in der Klasse wollten eher Bad Boys und die Jungs eher Matrix. Ich glaube, wir haben dann vielleicht haben wir auch Bad Boys geschaut, weiß ich nicht mehr.
Ich hatte das ja schon in den Discord gepostet. Wir haben Matrix im Religionsunterricht geschaut, aber die Lehrerin spulte immer zu den Action-Szenen vor, weil
zu
sie irgendwann
den
merkte. Ja, zu den Action-Szenen, nicht über die Action-Szenen hinweg, zu ihnen, weil sie irgendwann merkte, es wurde zeitlich knapp und dann sah das immer so aus, als würde sie zu den Dialogszenen gehen, aber irgendwie landete sie dann immer bei den Kämpfen. Also ich weiß nicht, ob das so ein bisschen sie da die Kontrolle verloren hat, aber ich habe das Gefühl, ich habe nur Action-Szenen an dem Tag gesehen halt.
Geil. Das Leben des Brian hat, glaube ich, fast jeder irgendwie mal gesehen, weil irgendwie die Schüler dann immer irgendwann merken, den gibt's. Und das eignet sich dann ja immer für den Religionsunterricht, wenn der Religionslehrer oder die Lehrerin einigermaßen cool ist. Und sonst, Gandhi weiß ich noch, und da waren bestimmt noch ganz viele, aber so viel fallen mir persönlich gar nicht mehr so ein.
Ich
Hast du da viel gesehen?
Dass ich noch L'Auberge Espagnole, so ein Teenie-Liebesding irgendwie gesehen habe. Ich erinnere mich halt noch total stark an die Sexszene, weil das natürlich im Kontext von so einem Klassenzimmer noch mal eine ganz andere Erfahrung irgendwie ist. Ich überlege gerade, was wir noch so in der Schule geschaut haben. Sicher ganz viel, aber mir sehr wenig davon hat einen konkreten Eindruck hinterlassen. Ich weiß, dass wir diesen, wie hieß dieser israelische Film? Ich glaube, über den Libanon-Krieg, der da so animiert ist in Teilen.
Waltz with Bashir?
Waltz with Bashir. Ich glaube, auch den habe ich in der Schule mal geguckt. Das ist zumindest auch in Erinnerung geblieben, ja.
Aber denkst du, es muss mehr Film in die Schulen?
Klar, ich habe mir mal angeguckt, wie das in verschiedenen Bundesländern aussieht. Ach, also was zum Beispiel in Baden-Württemberg oder Bayern oder Berlin jeweils in den Lehrplänen drinsteht. Und es ist in der Regel fast nichts. Es sind meistens nur Empfehlungen oder Optionen. Es ist meist so ein Teil von dem Versuch, halt irgendwie Medienkompetenz zu vermitteln. Und ich habe das Gefühl, dass der Film als genuines künstlerisches Medium da überall ganz weit hinten ansteht, fast so irgendwie untergeht. Und es gibt ja verschiedene Interessenverbände. Also ich glaube zum Beispiel auch der Hauptverband für Cinephilie hat verschiedene Texte über so die didaktischen Möglichkeiten gesehen. Es gibt verschiedene Bücher darüber. Und ich glaube, es gibt auch einen ganz tollen Text von Johannes Binotto, der auf seiner Seite zu finden ist, den ich nur empfehlen kann. Aber der Kontext oder der Konsens ist da eigentlich fast immer, es findet viel zu wenig statt. Und wenn es stattfindet, dann findet es falsch statt. Und zwar, weil es einfach so, man spricht halt darüber wie über ein Buch oder sowas. Man spricht eigentlich nie darüber, als wäre es irgendwie eine Erfahrung aus Bildern und auditiv, sondern als wäre es eigentlich ein Text, der jetzt halt anders präsentiert wird. Und ich glaube halt, genuin Leuten näher zu bringen, was in einem Film passiert und wie Filme funktionieren, das wäre schon sehr nützlich. Das ist ja nun auch nichts, was wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Es tauchen tatsächlich hier und da Filmanalyse so als Konzept auf, wo man dann halt wirklich so ganz klassisch nach den Handbüchern, die es so gibt, durchgeht. Das finde ich schon mal ein Ansatz, aber es ist natürlich einfach viel zu wenig. Aber ich glaube, das ist natürlich auch so dieses typische Kultusministerium-Thema. Jeder Fachbereich fordert für sein Thema mehr Platz in den Lehrplänen ein. Und ich habe immer das Gefühl, dass man sich so als Bereich Film da schon aufgibt. Also dass man sieht sich da immer als Spezialinteresse. Und das ist sicher auch vergleichbar mit Deutschland im Gesamten, wo der Film sehr wenig gilt. Also in Frankreich zum Beispiel ist Film sehr viel umfassender in Lehrpläne eingeschrieben. Und ich glaube, Frankreich ist in Bezug auf Film immer ein guter Orientierungspunkt. Auch zum Beispiel, wenn wir uns jetzt gerade deren Unterstützungs- und Förderpakete angucken oder das Fenster, das da Filme für die Kinoauswertung eben bekommen.
Was ich immer finde, und das hat erstmal gar nichts mit Film zu tun, aber es hängt damit auch zusammen, ist, was ich das Gefühl hatte in meiner Schulzeit, was mir viel zu selten überhaupt vorkommt im Unterricht, ist einfach die Kritik. Also man kennt es von so vielen Leuten, auch die sich dann vielleicht jetzt nicht mehr so viel mit Filmen beschäftigen oder sowas, wenn man mal mit denen redet, dass ganz viele sagen so, ja, und dann musste man ja im Deutschunterricht oder auch jetzt auf Bücher, Literatur bezogen, dann immer so sagen, was hat sich der Autor dabei gedacht? Dieses, was hat sich der Autor dabei gedacht, ist ja wie so ein geflügeltes Wort, wo Leute wirklich die Augen rollen und tatsächlich viele ja wirklich aus der Schule rausgehen und denken, das ist scheißegal, weil der hat das halt irgendwie so geschrieben. Das dachten wir halt auch so, was soll denn immer diese dumme Frage? Und natürlich ist an der Autorentheorie und sowas viel Kritik und so weiter, aber darum geht's ja da meistens gar nicht. Meistens geht es darum, dass irgendwie, glaube ich, viele Leute denken, ja, Bücher werden halt irgendwie geschrieben und da geht's halt um die Handlung und das ist es dann so ein bisschen gewesen so und mehr ist da nicht. Und da merkt man ja erst selber, wie man irgendwann später selber eine Faszination dafür entwickelt, da mal hinter die Sachen zu schauen, was sind da für Symboliken drin, wo man scheint irgendwie, also habe ich bei vielen Leuten das Gefühl gehabt, und auch bei mir selber, Lehrerinnen und Lehrern, das irgendwie nicht abkauft und sich irgendwie schlau hält, wenn man seltsamerweise ein bisschen die dümmste Meinung hat, nämlich, ja, das ist halt einfach so und da ist halt nichts drin, außer der Handlung, so ungefähr.
Und ja, genau, das ist so dieses, irgendwie, da ist dann ein blauer Vorhang und dann fragt der Lehrer, ja, warum ist der blau? Ja, weil er blau ist. Das ist halt ja, diesen Gag gibt's online so oft und ich rolle jedes Mal mit den Augen und denke, du kannst dich doch jetzt nicht für clever halten, weil du nicht weiterdenkst.
Ich fand total bezeichnend mal, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine kurze Geschichte war, wir haben deutsch mal eine Kurzgeschichte gelesen, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, aber es ging irgendwie darum, dass jemand zu wem anders in die Wohnung kommt und sowas und am Ende kommt raus, da liegt eine Leiche im Keller oder sowas und dann wurde beschrieben, dass die Person in einen Granatapfel oder irgendwas so reinbeißt und das so sehr fleischig, fast blutig stand da, glaube ich, in dem Text und dann meinte der Lehrer am Ende, ja, das hättet ihr ja mitbekommen können, dass es hier um so ein Verbrechen geht, weil diese Frucht ja so beschrieben wurde. Und das war das Dümmste, was ich mir vorstellen konnte damals, weil ich dachte, der Apfel hat doch nichts damit zu tun, wer da im Keller liegt, irgendwie so, ne? Bis das dann irgendwann mal gezündet hat, dass man auf dieser Ebene natürlich Möglichkeiten hat, Stimmungen aufzubauen und Querverweise zu machen, so, das kam halt nicht. Und ich weiß noch, dass wir hatten, ich war ja auf so einem Internat und wir hatten nicht nur Leistungskurse, sondern auch Exzellenzkurse. Das war quasi so ein bisschen für die Superstreber. Da konnte man reingehen, wenn man wirklich Bock hatte, sich mit einem Fach noch doller auseinanderzusetzen. Das ist aber wahrscheinlich ähnlich wie bei vielen Leuten auch in Leistungskursen gewesen. Aber es war immer so ein bisschen ein Unterschied, dass es dann, also zum Beispiel im Deutsch-Exzellenzkurs war ich dann, da mussten wir richtig viel lesen. Also manchmal fast jede Woche ein Buch oder sowas. Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, weil wir so viel Stoff machen und weil wir alle bereit sind, so viel zu lesen und auch so viel anzuhören, habe ich mich erst da, und das muss 13. Klasse, 12. Klasse sein, wirklich mal getraut zu sagen, und wie fandet ihr das Buch jetzt eigentlich? Also die Frage zu stellen, wie fandet ihr denn jetzt dieses Buch? Fandet ihr das gut, fandet ihr das schlecht? Hat euch das genervt und sowas? Und die Lehrerin hat das zugelassen, dass wir da unter diesem Punkt darüber diskutieren. Und deswegen glaube ich, ist auch Film auch natürlich gut im Unterricht, natürlich auch, weil man dann sagen kann, wir haben das Buch gelesen, jetzt schauen wir mal den Film. Das bietet ja auch eine Art von Medienkritik, Querverweise, was ist im Buch hauptsächlich der Fokus gewesen, wofür entscheidet sich jemand, der den Film macht und so weiter. Aber auch diese Kritik daran, Medienkritik, wie ist das aufgebaut? Mir ist auch noch total in Erinnerung, wie wir im Politikunterricht mal 9. Klasse oder so, jeder, ich glaube, die Hälfte der Klasse hat den Fokus gelesen und die andere den Spiegel, und dann haben wir darüber geredet, wie verschiedene Themen halt in diesen beiden Zeitschriften halt besprochen wurden. Das war mega gewinnbringend und sowas, und ich finde, klar, heute sind wir alle auf Twitter und sagen so, ja, die Leute haben keine Medienkritik, und was ich am lustigsten finde, ist halt, dass man ja das Gefühl hat, das ist jetzt nicht meine Eltern direkt, aber so, dass so unsere Eltern jetzt so sind, wie wir waren früher, als wir vor ICQ saßen und die so meinten, was machst du da, was liest du da, was ist das überhaupt alles? Und jetzt sagen wir so, was hattet ihr euch da auf WhatsApp geschickt, dass irgendwie Masken zu Atemnot führen oder sowas? Was liest du da eigentlich gerade so? Stand das in der richtigen Zeitung? Ist der von einem richtigen Institut? Also diese grundsätzliche auch Medienkritik und auch Filmkritik und sowas, das fehlt mir eigentlich sehr. Ich weiß nicht, ob man die gesamte Geschichte des Films da irgendwie noch in ein extra Fach bringen muss und sowas, aber dass es dieses Medium gibt und dass die Leute auch kritisch auch an die Netflix-Serien rangehen können, die sie schauen, und es nicht nur um Geschmack Urteile geht, sodass es da einfach nicht ein Kanon, aber ganz viele verschiedene Werkzeuge und Methoden gibt und sowas. Das halte ich für total wichtig, und deswegen denke ich, das muss eigentlich noch mehr in die Schulen, weil wenn das da nicht drin ist, dann verliert der Einzelne auch seinen Bezug zu den Sachen, außer so, ich fand das jetzt, mein Gefühl war so und so, sondern auch so ein kritisches Denken zu schulen, auch zu sagen, ja, das ist ein wichtiger Film, aber ihr müsst den auch nicht gut finden. Aber ihr müsst erstmal verstehen, warum der gut gefunden wird. So, das finde ich, das hat mir immer viel gefehlt. So, dass man dann sagt, nee, das ist Brecht, das ist wichtig, das liest man jetzt. Und man geht dann so da raus mit so, man hat das aufgezwungen bekommen, aber musste eigentlich nur auswendig lernen und dann wiedergeben.
Ja, meine Frage wäre jetzt natürlich auch, gibt es denn überhaupt sowas wie ein cinephiles Kontingent innerhalb der Lehrerschaft? Bestimmt ja irgendwie. Ich hatte halt das Gefühl, dass die Lehrer, die ich zum Beispiel im Deutschunterricht hatte, jetzt keine große Liebe zur Literatur wecken konnten bei irgendwem. Das ist halt irgendwie die Frage, die ich mir dabei immer stelle. Also, wie kann man Leidenschaft tatsächlich vermitteln? Wahrscheinlich gar nicht. Die wächst wahrscheinlich aus den Menschen selbst heraus. Man kann die wahrscheinlich nicht so aufoktroyieren irgendwie. Und ich frage mich jetzt halt, wenn man das falsch unterrichtet, schafft man dann nicht noch mehr Distanz irgendwie dazu? Also, ich habe das Gefühl, aus dem Deutschunterricht sind viele von den Leuten um mich rum rausgegangen mit diesem Gefühl so, ja, boah, so alte Literatur, das ist, was man in der Schule macht, und das macht keinen Spaß.
Bücher und nie wieder.
Nee, also, jetzt ohne Scheiß. Ja, selbst Leute, die jetzt nicht unbedingt dumm waren. Also, wie viele Leute kennst du denn um dich herum, die wirklich regelmäßig mit Interesse Literatur lesen, ob jetzt Gegenwartsliteratur oder alte, das ist ja nun oft selten. Und ich glaube, das hängt in Teilen bestimmt auch mit der Art, wie das vermittelt wird, zusammen. Bei Filmen habe ich das Gefühl, die erreichen einen noch mal unmittelbarer, oder viele davon erklären sich stärker aus sich heraus. Aber das würde ich jetzt natürlich auch für viele Literatur, die ich liebe, irgendwie beanspruchen. Deshalb ist das schwer zu beurteilen, wie weit das nur mein persönlicher Eindruck ist. Aber ich merke halt, dass, wenn ich mir diese Lehrpläne hier, die ich hier so aufgezeichnet habe, auch nochmal angucke, da stehen dann so Sachen wie drin, in den Fächern Fremdsprachen, Geschichten, Religion, Kunst und Gestaltung, Musik, Philosophie und Sozialkunde und in den Rahmenplänen für die Aufgabengebiete interkulturelle Erziehung und Rechtserziehung wird der Film als Lehrinhalt neben anderen Medien empfohlen. Und da zeichnet sich halt einfach, dass der Film als Gegenstand, als eigenständige Form halt überhaupt kein Interesse bietet. Und das muss sich halt ändern. Also da, aber passiert das, glaube ich, eigentlich nur mit Literatur, oder? Ist ja nicht so, als würde man in der Schule lernen, Musik zu besprechen.
Und ist, nee, genau. Und ist es nicht dann aber toll, wenn man so manchmal denkt, ach, das ist stimmt, Schimmelreiter, das haben wir in der Schule gelesen. Und jetzt denke ich da nochmal wieder, ich glaube, als ich für den alten Klima-Podcast an der Nordsee war und mir angeguckt habe, wie die Deiche erhöht werden, wenn der Klimawandel kommt. Ich dachte, ach, Hauke Haien, ja, stimmt, da war ja was.
Ja, der Arme.
Diese Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer, das auch vermitteln zu können, die ist natürlich wirklich so mega wichtig. Und ich bin, glaube ich, eigentlich immer jemand gewesen, der nicht in etwas wirklich brillant gut war in der Schule, aber in vielen Sachen ziemlich gut. Also ich konnte mich eigentlich für sehr viel immer faszinieren so. Und ich merke das richtig doll, dass noch bis heute ich Aversionen gegen Sachen habe, wo ich dann manchmal nur denke, ja, da hast du einfach nur schlechte Lehrer in Chemie oder sowas. So, vielleicht hätte das auch eine Sache sein können, die dich mehr interessiert, aber wo du wirklich, oder Physik ist für mich so ein ganz großes Ding, wo du es dann einfach auch irgendwann nicht mehr gepeilt hast. Und das muss natürlich irgendwie so im Dasein. Und ich glaube, bei allem, wenn man sich mit Kunst beschäftigt, ist es auch wichtig, die Kritik und Kritikfähigkeit und die Besprechung daran zu lernen und auch den Bezug zu Sachen, die ihr selber, also ne, dass man auch dann irgendwie versteht, okay, ihr hört selber Musik und wir sprechen hier über Musik, ihr guckt selber Netflix und wir sprechen hier über Filme, so, ihr lest selber nichts, aber hier ist ein Buch. Ja, aber das muss da irgendwie mit herkommen, damit man nicht damit rausgeht, dass man denkt, ich habe 10 alte Bücher gelesen und ich fand die alle doof, gut, dann sind Bücher wohl nichts für mich, ja.
Ja, das ist halt die einzige Angst. Ich meine, das ist natürlich dann auch sofort eine Frage von Kanonbildung. Man sieht hier die Titel, die da empfohlen werden oder die auch zum Beispiel im Kanon der Landeszentrale für politische Bildung stehen oder so. Und das ist dann auch oft nicht unbedingt aufregend halt. Aber, also das sind dann in der Regel Filme, die ich sehr schätze und so, aber die jetzt vielleicht nicht sofort so die Fantasie gerade von Schülern anregen oder die mich jetzt vielleicht in dem Moment besonders erreicht hätten. Aber das ist natürlich auch allgemein halt immer die Frage, wie man Lehrer findet, die auf derartige Weise für bestimmte Dinge brennen halt. Also die so Spezialinteressen da reinbringen auf eine Weise, dass sie die auch vermitteln können.
Und es kommt
natürlich, wie gesagt, ich glaube, wir Sorry, sag du.
Und es kommt natürlich auch auf die Schulform an, ne? Also ich war ja auch noch auf so einer Standardschule, aber stimmt ja gar nicht. Ich war ja dann später auf dem Internat, das ist eine Privatschule ja gewesen, wo ich in so einem Begabungstag war, also wir haben dann quasi in Anführungsstrichen den normalen Unterricht in 3 Tagen machen müssen und hatten dann immer 2 Projekttage, immer Donnerstag, Freitag, was glaube ich dazu, da musste man immer Vorträge halten, auch dazu geführt hat, dass ich mir das dann später in der Uni und später dann auch beim Podcasting auch mehr zugetraut habe. Und da war ja, da haben wir dann auch keine Film-Doppeltage gemacht, aber da war ja auch mein Raum dazu, dann wirklich auch mal so darüber zu reden. Und das ist auch die Frage, wie viel Raum ist eigentlich dafür da, den Film dann wirklich auch noch mal länger zu besprechen? Oder guckt man ihn halt in so einer Vertretungsstunde und dann ist das auch wieder vorbei, ne? Also ich glaube, um auch dieses kritische Denken zu ermöglichen, ist es auch schwierig, wenn die Leute ihren Lehrplan haben und in diesen 45-Minuten-Stunden da versuchen müssen, immer die 3 wichtigen Punkte irgendwie so zu vermitteln. Ja, aber ich glaube, da ist wahrscheinlich eine andere Schulform, die ein bisschen anders sind, die mehr auf so eine Interaktivität irgendwie aus sind, nicht nur Frontalunterricht, wobei ich auch Frontalunterricht natürlich gut finde in sehr vielen Fällen, ist wahrscheinlich auch mehr zu holen, ja. Aber ich finde trotzdem manchmal noch interessant, weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wie negativ man auf vieles zurückblickt, was man so in der Schule gemacht hat und manchmal jetzt denkt, das war eigentlich ganz cool. Also eigentlich war das ganz cool, der Ausflug, den wir da gemacht haben oder sowas. Krass, fand ich alles immer richtig dumm mit 15. Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen so.
Ich versuche gerade, mich an besonders positive Sachen zu erinnern, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig viel dabei, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe zum drüber nachdenken, aber es drängt sich jetzt mir nicht sehr viel auf.
Also ich würde natürlich sagen, auf jeden Fall nicht so viel Filme und solche intelligenten Sachen in der Schule machen, weil sonst hören die Leute natürlich auch nicht mehr unsere Podcasts. Ne? Das muss man immer mit dazu, bedenken.
Ihr braucht keine Lehrer, ihr habt ja uns.
Mein großes Projekt für 2021 ist ja endlich mal diese Idee des Philosophie-Podcasts umzusetzen. Und da freue ich mich wirklich jeden Tag, dass das noch keine deutsche Uni in einer guten Form gemacht hat. So, weil das Know-how und die Leute sind auf jeden Fall da. So, aber es wird nicht gemacht, ja.
Ja, ich muss ja sagen, selbst an der Uni ist das mit dem Film ja manchmal noch schwierig, außerhalb von dezidierten Filmstudiengängen. Also wenn da der Film als Medium ankommt, ist der auch oft halt ein Plotträger. Das ist vielleicht auch ein bisschen tragisch dann manchmal.
Wir tragen nichts mehr zu dieser Folge bei, sondern beenden die jetzt und hören uns aber wieder zusammen mit Yannick Nolting. Lukas, sprechen wir über die Filme von Michael Haneke. Wie viel hast du schon geguckt?
Noch gar nichts. Ich muss ja Resident Evil gucken.
Ich glaube, ich muss jetzt. Wofür eigentlich? Für einen Podcast?
Einfach aus Spaß, weil die gut sind.
Ja. Ich dachte, du machst irgendwo schon mal ein Paul W.S. Anderson Special oder sowas.
Ja, vielleicht ja im Februar.
Vielleicht dann. Wir sprechen mit Yannick Neulting über die Haneke-Filme. Das gibt es natürlich am Ende des Monats. Für den nächsten Monat könnt ihr nicht abstimmen, was wir machen, sondern da ist Lukas der Diktator, der uns das dann aufdrückt. Und dann im März wieder. Und genau, wir hören uns dann. Und danke für eure Fragen. Danke, dass ihr den Podcast hört. Ihr könnt uns immer schreiben, katzpodcast.yahoo.com oder kommt in den Discord rein. Ihr habt einen Link bekommen. Und eine Sache vielleicht noch dazu. Lasst euch nicht davon abschrecken, weil man merkt schon sehr stark am Discord, dass es so eine bestimmte Gruppe gibt. Ich würde mal sagen, es sind so 30 Leute oder sowas, die wirklich relativ aktiv sind. Aber es kommt eher selten jemand Neues dazu. Und ich stelle mir das so vor, dass man reinkommt und man sieht diese ganzen Kanäle links und überall blinkt was. Und man, dass man so das, ich kann mir vorstellen, viele gucken so rein, finden das ein bisschen zu crazy und gehen dann wieder raus. Weil wir sehen eigentlich jeden Tag, dass neue Leute auf den Discord kommen, aber die beteiligen sich oft nicht an den Diskussionen. Es kann natürlich auch sein, dass die mitlesen, was natürlich auch völlig cool sind, aber cool ist, aber genau, also habt da irgendwie keinen zu großen Respekt dafür, davor oder sowas. Oder stellt auch gern mal in dem Hauptkanal Filmtalk eine Frage, wie genau das funktioniert, weil das ist für mich noch ein bisschen unklar, wie man das besser vermitteln kann, was in welchen Kanälen passiert, wie der Sonntagsfilm abläuft, den wir gucken und so weiter.
Ja, aber Shoutout an alle Lurker, ihr seid das Lebensblut jedes Forums und jetzt eben von Discord-Servern. Man braucht auch euch.
Genau. Lukas, mach's gut. Wir hören uns hier wieder spätestens bei Haneke.
Hey, bis dann. Und dann Love Diaz Special. 11 Stunden pro Film.
Ja, warum eigentlich nicht? Dann kann ich immerhin einen, den du mir aufgegeben hast, oder? Bei den Oscars war das nicht der Filipino Family Film. Ja, hast du mir und Wolfgang aufgegeben. Den machen wir dann.
Ach, ich glaube, das war ein Gag, glaube ich. Ich hätte das nicht wirklich gemacht, oder?
Ich glaube, es war als Gag gemeint, aber dann wurde es so stehen gelassen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Viel Ciao. Spaß beim Streamen. Tschüss.